365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit drei Juristen. Mit dem Medienjuristen Thomas Valentin, mit dem verantwortlichen Redakteur des Rechtspanoramas der Presse Benedikt Kommender und mit dem ersten Com Austria Geschäftsführer Hans-Peter Lehofer. Es gibt in Wien wohl kaum einen zweiten Anwalt, der sich in der Welt des Urheberrechts und da ganz konkret in Fragen des Filmrechts so auskennt wie Thomas Valentin. Heute bei 365 der Film- und Sportrechtsexperte Thomas Valentin. Thomas Valentin, stimmt meine Wahrnehmung, dass das immaterielle Recht und auch der Besitz von immateriellen Gütern bei uns irgendwie nicht so richtig wahrgenommen und wertgeschätzt wird im Verhältnis zu dem, was man haptisch angreifen kann?
Das hat sich in den letzten Jahren sicherlich geändert. Also es war vor, ich würde sagen, 20, 30 Jahren war das Urheberrecht, das eben diese immateriellen Güter vor allem, gibt es auch noch andere Schutzgesetze, aber vor allem schützt, so ein bisschen eine Orchideenrechtsmaterie. Da hat sich niemand sehr darum gekümmert. Warum? Es war auch die Nutzung von immateriellen Gütern nicht so einfach. Wenn ich jetzt den Film nehme, um einen Film zur Vorführung bringen zu können, war ein ziemlicher materieller Aufwand notwendig, technischer Aufwand. Und um es jetzt abzukürzen, durch die Digitalisierung ist einfach ein fundamentaler Wandel eingetreten. Und worin besteht der Wandel? Alles urheberrechtlich geschützte Werkschaffensergebnis wird auf 0 und 1 oder kann auf 0 und 1 reduziert werden. Wenn man jetzt von Fällen absieht, wo man sagt, in der bildenden Kunst brauche ich noch das Original. Aber ansonsten ist für die Nutzbarmachung und die Nutzung von Immateriellgüterrechten, von Werken, das durch die technologischen Entwicklungen enorm vereinfacht worden. Jeder kann heute das nutzen. Und jetzt gibt es halt diese fatale Entwicklung, dass ich glaube, oder viele glauben, dass was ich kann, ich auch können dürfen muss. Wer soll mir jetzt verbieten, dass ich es mache? Ich kann es doch und es ist so einfach. Und dann haben wir noch einen Aspekt. Es gibt so eine Messallianz zwischen Information und Unterhaltung. Und da gibt es ja diesen schrecklichen Begriff des Infotainment. Und es gibt einerseits natürlich den berechtigten Anspruch auf Meinungsfreiheit, Äußerungsfreiheit, Informationsfreiheit. Kann auch übertrieben werden, wie wir jetzt in Amerika gesehen haben, wo auch die Lüge offensichtlich davon gedeckt ist. Das ist bei uns zum Glück noch nicht so. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unterhaltung. Und jetzt gibt es eben dieses Infotainment. Und jetzt wird über diese Wortverbindung eine Erwartungshaltung geweckt in vielen Nutzern, Konsumenten, Personen, die sich äußern wollen, die urheberrechtlich geschützten Content konsumieren wollen. Naja, alles, was jetzt die Unterhaltung verhindert, ist gleichzeitig auch Verhinderung der Meinungsfreiheit, der Äußerungsfreiheit, der Informationsfreiheit. Und da sind wir uns ja wohl im Klaren, das muss frei sein. Und damit muss auch die Unterhaltung, sagt man dann so nebenbei, muss auch die Unterhaltung frei sein und frei heißt unentgeltlich.
Sie bringen mich auf den Punkt, wo ich gleich hin wollte, und zwar noch was Grundsätzliches. Es würde doch kaum ein Mensch in einem Baumarkt einen Schraubenzieher stehlen. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Unrechtbewusstsein gibt, sich im Netz gratis Inhalte runterzuladen oder Software einfach so für sich zu verwenden. Was hat das für einen Hintergrund Ihres Erachtens?
Ja, das hängt wahrscheinlich schon mit der Tradition zusammen, wie die Menschen jetzt auch rechtlich sozialisiert worden sind bei uns. Angreifbare Güter, Gegenstände, haptisch, das kann ich angreifen, da gibt es eine gewisse Berührungsangst oder eine gewisse Hemmschwelle, das nehme ich weg. Greife ich an, nehme ich weg, das ist so offensichtlich, dann nehme ich jemandem was weg, ne, und da muss ich den ja fragen, darf ich das? Und dieser direkte Konnex zu dem, was ich mir aneigne, was ich wegnehme, der fehlt in der virtuellen Welt, der fehlt in der immateriellen Welt. Weil ich stehle ja unter Anführungszeichen das Werk. Nicht das Werkexemplar, das Buch, sondern das Werk. Und dieser geistige Sprung vielleicht, der ist vielen nicht bewusst. Und dann kommt eben diese Technologieentwicklung dazu, Copy and Paste. Das geht so schnell, da habe ich nicht einmal Zeit, darüber nachzudenken, ist es jetzt Unrecht oder nicht.
Aber das führt uns dann eben zu dem, was Sie schon beschrieben haben, dass beispielsweise eine AfD oder auch ein islamischer Staat sich Musik bedient für ein Werbevideo, das irgendein Künstler geschaffen hat und in der guten Absicht ins Netz gestellt und dann wurde es eben inhaltlich völlig missbraucht.
Ja, unzulässig, weil das Urheberrecht besteht ja aus zwei großen Bündeln von Rechten. Das sind die Verwertungsrechte, die wirtschaftlich nutzbar gemacht werden können, aber dann gibt es eben auch die Urheberpersönlichkeitsrechte. Und die Urheberpersönlichkeitsrechte, die schützen die innere geistige Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Und es ist eben nicht so, wie wenn ich ein Auto kaufe. Ein rotes Auto kaufe, das kann ich umspritzen in grün, in blau, welche Farbe man jetzt immer nehmen will. Ich kann mit dem Auto fahren, wo ich will. Landstraße, Autobahn, in Österreich, in Deutschland, wo immer ich will. Bei urheberrechtlich geschützten Werken ist es anders. Das darf ich eben nicht umfärben. Um jetzt ein plakatives Beispiel zu nehmen, was in der Musik immer wieder eine Diskussion zu einer Diskussion führt, wenn Musik verwendet wird für Wahlveranstaltungen. Klassiker Angie wurde in Deutschland verwendet für naheliegend welche Partei, haben die Rolling Stones untersagt. In Österreich haben wir das jetzt immer wieder im Zusammenhang mit der FPÖ, mit Wahlveranstaltungen, wo eben der Komponist nicht will, dass seine Musik, um jetzt wieder in dem Beispiel von zuerst zu bleiben, blau umgefärbt wird. Und das kann er untersagen.
Und dann gibt es aber noch etwas, worauf man sich dann gern beruft, gerade auch jetzt, wenn es um TikTok-Formate geht, also um ganze kurze Sachen, das ist das Zitatrecht. Da heißt es immer, man könnte einen kleinen Ausschnitt doch verwenden.
Ja, also meistens, und das weiß ich auch aus meiner eigenen Beratungspraxis, meistens beruht der Glaube, etwas zitieren zu dürfen, auf einem fundamentalen Missverständnis, was ist denn das Zitatrecht? Das Zitatrecht ist eine freie Werknutzung. Das heißt, ich darf ein fremdes Werk nutzen für meine eigenen Zwecke und ich muss nicht um Zustimmung fragen. Ich muss auch nichts bezahlen dafür. Ich muss nur die Quelle und den Ursprungsautor, Originalautor angeben. Aber das ganz Entscheidende ist der Zweck, wofür ich das verwende. Und das kann man kurz beschreiben mit zitieren heißt nicht kompilieren. Und zitieren heißt auch nicht unterhalten. Das heißt, der Zitatzweck erfordert, dass ich ein fremdes Werk verwende als Beleg für meine eigene Darstellung und ich muss mich dann in meiner eigenen Darstellung eben damit auseinandersetzen, mit dem zitierten Werk. Und wenn ich jetzt bloß einen tollen, im Bereich Naturdokumentationen, einen tollen Shot von einem, sieh mal das Beispiel Adlerflug nehme, der unwahrscheinlich einen Schauwert hat, dann kann ich das nicht einfach in meinen Film einbauen, weil ich jetzt einen tollen Vogelflug als Szene brauche. Wenn ich aber zum Beispiel zeigen möchte, wie verschiedene Regisseure Vogelflugaufnahmen einfangen und ich darüber dieses Thema eine Dokumentation mache, dann könnte man schon sich auf das Zitatrecht berufen. Und das gibt es natürlich im Bereich Literatur genauso. Musik ist eher schwierig, aber auch in der Musik gibt es, wenn auch eingeschränkt, aber gibt es auch Möglichkeiten des Zitates. Also auch da, man denkt zu wenig weit und man macht es sich einfach und sagt zitieren, nämlich zitieren wird gleichgesetzt mit einen kleinen Ausschnitt eines fremden Werkes verwenden. Und das passt einfach nicht, das stimmt nicht. Das geht am Sinn und Zweck des Zitates vorbei.
Und jetzt zu den Verwertungsrechten auch gleich eine Nachfrage noch. Es entstehen ja immer wieder neue technische Distributionswege. Ja. Kann jemand, der sich Nutzungsrechte erworben hat, wie beispielsweise ein Fernsehsender, jetzt einfach sagen, ich habe jetzt auch noch eine Plattform im Netz, ich verwende jetzt das, was ich dir fürs Fernsehen abgekauft habe, auch fürs Netz?
Ja, also nach österreichischem geltenden Urheberrechtsgesetz ist es zulässig, weil wir anders als zum Beispiel das französische Urheberrechtsgesetz oder das deutsche Urheberrechtsgesetz nicht kennen das Verbot der Einräumung von Rechten für zum Zeitpunkt der Rechtseinräumung unbekannte Nutzungsarten. Das ist jetzt auch in Diskussion im Zusammenhang mit der anstehenden Urheberrechtsgesetznovelle 221, dass das eingeführt werden soll in Österreich. Nur nebenbei für den Bereich Film ist diese Ausnahme von der Rechtseinräumung auch in Deutschland ausgeschlossen. Warum? Der Film wird nicht von einer Person geschaffen, da ist eine Mehrzahl kreativ, urheberrechtlich relevant, tätiger am Werk, um den Film zum Entstehen zu bringen. Und da wäre es jetzt unangemessen, wenn einer, der Cutter oder der Kameramann, immer vorausgesetzt, sie haben die Urheberfunktion, sagen irgendwie, ich will, dass das nicht in künftigen Nutzungsarten ausgenutzt wird. Mir geht es auch gar nicht so sehr ums Geld, sondern ich will das einfach nicht. Ich will vorher wissen, wie diese Nutzungsmöglichkeit ausschaut. Und die anderen würden es aber schon wollen. Also das ist ja ein interner Interessenskonflikt. Aber zu dieser unbekannten Nutzungsart noch eine grundsätzliche Feststellung. Die Schwierigkeit, und ich persönlich halte es daher für richtig, dass die Einräumung rechtlich zulässig ist und bleibt. Warum? Also erst einmal schon schwierig festzustellen, ist das jetzt eine neue Nutzungsart? Da kann man ja endlos diskutieren. In Deutschland sind auch jahrelang Prozesse bei bestimmten Nutzungsformen geführt worden. Aber ein wesentlicher Punkt ist auch, oft substituiert eine neue Nutzungsform eine alte. Beispiel Musik, aber auch im Film. Wir alle wissen es, die Videothek an der Ecke existiert nicht mehr. Warum? Weil niemand mehr sich die Mühe macht, einen physischen Bildtonträger, die Kassette oder auch die DVD zu besorgen. Musik wird fast ausschließlich gestreamt. Ja, Nischen. Die Vinylplatte ist ein Nischenprodukt, die CD auch immer mehr. Jetzt entgehen natürlich Erlöse, Einnahme aus diesem physischen Tonträgervertrieb. Ja, die werden substituiert durch Streamingportale. Wenn aber jetzt aus Produzentensicht, der ja investieren musste, damit es das Produkt gibt, wenn jetzt diese neue Erlösquelle ihm nicht zur Verfügung steht, die alte wegfällt, wird es in der Finanzierung schwierig.
365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das führt mich gleich zu der Frage, was Sie davon halten, dass es Buyout-Verträge gibt. Sollte nicht der Kreative immer beteiligt bleiben oder der Produzent und die Produzentin und zumindest in einer Form von Bestseller-Paragraph oder sowas?
Also, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Und zwar in Abhängigkeit davon, wie ist denn das Werk entstanden. Und das muss man branchenspezifisch, werkkategorienspezifisch unterschiedlich sehen. Der Schriftsteller, der in seinem Zimmer sitzt, einen Schreibtisch braucht, ein Notebook, Bleistift, Papier und jetzt sein Werk, seinen Roman zu Papier bringt oder schreibt, ist völlig anders zu beurteilen wie der Filmschaffende, der im Rahmen eines sehr arbeitsteilig organisierten, letztlich industriellen Herstellungsprozesses eingegliedert ist und auch voll für diese Arbeit, die er hier erbringt, bezahlt wird. Das findet im Angestelltenverhältnis statt, risikofrei. Ob der Film dann einen Erfolg hat oder nicht, ist für die Abgeltung irrelevant. Der Schriftsteller, der lebt von den Einnahmen, die er aus der Verwertung des Buches, des Romanes erzielt. Da gibt es auch Beteiligungsvereinbarungen. Das ist der typische Verlagsvertrag. Sieht eben nicht eine, ganz selten, dass er einen Honorarvorschuss kriegt. War früher anders, aber heute nicht mehr. Der Schriftsteller ist darauf angewiesen, dass er aus den Erlösen über die Beteiligung sein Einkommen generiert. Das ist beim Regisseur, beim Kameramann, beim Cutter nicht so. Der ist voll bezahlt. Und auch das habe ich immer wieder eben in Diskussionen festgestellt. Der Produzent stellt dann sehr oft in die Finanzierung sogenannte Rückstellungen ein. Er bewertet Eigenleistungen, die er aber nicht aus dem Produktionsbudget sich heraus ausbezahlt. Und dasselbe Modell könnte man ja auch jetzt einem Regisseur oder einem Kameramann anbieten. Das heißt, er würde auf Verdacht, auf Risiko seine kreative Leistung erbringen und würde dann bezahlt werden, wenn der Film erfolgreich ist. Und also meine Erfahrung ist, wenn man diese Option auf den Tisch legt, ich habe noch nie gehört, dass dann einer gesagt hat, ja, ich nehme das. Nein, dann nimmt man lieber das vielleicht, und man weiß es ja nicht, vielleicht kleinere, vielleicht ist ohnehin das größere, weil der Film nie was erzielt hat, und hat halt ein risikofreies Einkommen. Also der von Ihnen angesprochene Bestseller ist anders zu beurteilen. Was heißt Bestseller? Bestseller heißt, es wird ein überdurchschnittlich nicht erwartbar und vorhersehbarer wirtschaftlicher Erfolg erzielt. Aber ich, provokant, stelle ich den Bestseller immer wieder auch den Worstseller gegenüber. Und wir haben jetzt auch da in der Richtlinie vom europäischen Gesetzgeber die Vorgabe, dass er sagt, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, da kann man jetzt wieder diskutieren, was heißt das? Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles muss man das sehen. Ein Produzent, der einem jungen Regisseur die Möglichkeit gibt, einen durchaus gut finanziell dotierten Film herzustellen. Das ist ein Wagnis, ob das funktioniert oder nicht. Und nicht nur der erste, der zweite, der dritte, der vierte Film schafft erst wirklich Erlöse, die die Refinanzierung der Herstellkosten ermöglicht. Und jetzt kann man schon sagen, die ersten Filme sind Worstseller, sprich Ladenhüter, werden nicht wirtschaftlich verkauft. Festivalerfolge sind gut, toll, nur die bringen Ehre, aber kein Geld. Und letzten Endes braucht man das Geld, um die Filme halt auch weiter produzieren zu können, neue Filme. Und da glaube ich schon, dass man so eine Gesamtbeziehung über einen längeren Zeitraum schon auch mit berücksichtigen soll. Ab wann gibt es jetzt aus dem einen Bestseller eine Zusatzvergütung? Im Bereich Musik gibt es die Standardregel, 80% der Musikproduktionen spielen die Herstellkosten nicht ein, 15% sind Break-Even und 5% verdienen wirklich Geld, um die 80% zu finanzieren. Natürlich schwierig für den, der halt bei diesen 80% mitgewirkt hat, oder aber noch schwieriger vielleicht für den, der an den 5% mitgewirkt hat, dass er da keinen Zusatzerlös bekommt. Daher, ja, eine Bestseller-Situation, branchenspezifisch bezogen, finde ich durchaus angemessen, dass es da zu einer Zusatzvergütung kommen soll.
Sonst beschreiben Sie aber eine sehr europäische Annäherung, eine eher solidarische Annäherung zwischen Herstellern und Kreativen. Und drückt sich das auch in dieser europäischen Urheberrechtsnovelle jetzt aus? Ist das ein Mittelding zwischen Silicon Valley, turbokapitalistisch und Überwachungsstaat wie in China?
Oh, da sind jetzt viele, viele Punkte miteinander vermischt, die vielleicht so in der Novelle gar nicht sich berühren, glaube ich. Und daher tue ich mir das jetzt schwer, einfach und kurz zu beantworten. Aber nur, weil Sie einen Aspekt, nämlich das Solidarität zwischen Herstellern und Urhebern, angesprochen haben. Ich möchte einen anderen Aspekt der Solidarität ansprechen, nämlich den der Gesellschaft mit dem Kunstschaffenden. Und auch China, weil Sie China erwähnt haben, es ist ja hochinteressant, dass China historisch gesehen einen völlig anderen Zugang zum Urheberrecht entwickelt hat wie wir. Und zwar nämlich einen völlig freizügigen, im Sinne von Urheberrecht war nicht anerkannt. Die Chinesen haben ja Jahrhunderte vor Gutenberg schon den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. Aber das Urheberrecht in unserem Sinne existierte dort nicht. Im Gegenteil, Kopieren war sogar erwünscht. Es ist nur der Meister kopiert worden, also war es eine Ehrerbietung des Kopisten, weil natürlich wird nur der Beste kopiert. Und in diesem Kopiervorgang hat man gleich noch eine zweite Todsünde nach unserem Urheberrechtsverständnis, musste man begehen, weil die Kopie musste so nahe am Original wie möglich sein, möglichst ident, alles andere wäre eine Beleidigung des Meisters. So. Und das hat sich über Jahrtausende eigentlich durchgezogen, dieses Grundverständnis, das im Volk verwurzelt ist. Und das ist ganz interessant, weil da spannt sich, also da kann man den Bogen auch wieder zu unserem gesellschaftlichen Verständnis, Einstellung zum Urheberrecht sehen. Und irgendwie, wir kommen da von zwei verschiedenen Zeiten. Im europäischen Raum kommen wir vom Schutzgedanken, muss individuell geschützt sein. In Asien, in China kommen wir von ist völlig frei. Aber seit 1980 ungefähr hat China ein, wie man so schön sagt, modernes Urheberrechtsgesetz. Ich behaupte sogar eines der modernsten weltweit. Die haben sich Experten aus Amerika, England, Frankreich, Deutschland geholt, um ein, unjuristisch gesagt, schönes, nicht vielleicht sogar sagen elegantes Urheberrechtsgesetz zu schreiben, haben es nur dann wieder mit einer kleinen Prise chinesischem Sozialismus versehen. Und diese Prise äußert sich darin, dass jetzt nicht im technischen Sinn, aber überbaumäßig betrachtet, alles, was gegen das allgemeine Interesse verstößt, ist nicht schutzbedürftig oder ist auch nicht schutzfähig. Und wer entscheidet aber, ob dieses allgemeine Interesse beeinträchtigt ist oder nicht, das ist in China die Partei.
Was bisher geschah? Am 9. Februar 2004 gibt US-Präsident George W. Bush in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC zum ersten Mal zu, dass Zweifel an Geheimdienstberichten über Massenvernichtungswaffen im Irak gerechtfertigt sind. Der Irakkrieg sei trotz dieser also fragwürdigen Begründung nötig gewesen. Da sind wir dann doch auch wieder bei der Frage, die ich Ihnen recht bewusst gestellt habe, die sich für mich am 2. November bei dem schrecklichen Attentat in Wien gestellt hat. Was ist wichtiger? Die Information der Allgemeinheit, indem ich Videos hochlade, von denen ich nicht ganz genau weiß, was für einen Ursprung sie haben und wo sogar eine Ermordung eines Menschen gezeigt wird? Oder das Persönlichkeitsrecht nicht nur dieses ermordeten Menschen, sondern auch deren Angehörigen? Wo sehen Sie da die Gewichtung? War das in Ordnung, dass die Fellner Medien da diesen Clip hochgestellt haben und öffentlich gemacht haben? Ist das sozusagen für die Allgemeinheit von Relevanz? Und ist diese Relevanz für die Allgemeinheit so viel wichtiger als die Schutzrechte der einzelnen Personen, beispielsweise der Angehörigen von den Opfern?
Also ich habe dazu eine persönliche Meinung, die ist ganz eindeutig. Nein, natürlich nicht, weil das bedient nur Voyeurismus, weil die Information, die natürlich transportiert werden muss, ist Terrorattentat, da kommen Menschen zu Schaden, da werden tragischerweise Menschen auch kommen zu Tode. Aber jetzt den Vorgang der Tötung selber, der ist für das Informationsinteresse völlig gleichgültig. Aber es ist ja interessant, eine fundamentale Bestimmung in unserem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahr 1811, der Paragraph 16, der sagt, jeder Mensch hat ihm angeborene natürliche Rechte, naturrechtlicher Ansatz, den man übrigens auch in China bei Konfuzius interessanterweise findet, gibt es auch so eine Parallele, hat sich halt jetzt anders entwickelt, wie man im Moment sieht zumindest. Aber diese Bestimmung ist erst in den letzten 20, 30 Jahren zu, wenn man so will, Ehren gekommen in Österreich und werden immer wieder herangezogen auch von den Gerichten zur Beurteilung, liegt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor in einem konkreten Fall, ja oder nein? Und da ist die Judikatur, hat sich da entwickelt, langsam an einen Status angenähert, der jetzt relativ konstant sich durchzieht. Aber letztendlich ist es immer eine Wertungsfrage bezogen auf den Einzelfall. Was überwiegt? Das ist eine Abwägung. Allgemeininteresse versus Individualinteresse. Individualinteresse des Medienunternehmens, das eben Schlagzeilen machen will, damit Klicks oder Zuschauerzahlen generieren will, um so eben die Werbewirksamkeit zu erhöhen. Oder die Rechte der unmittelbar Betroffenen. Unmittelbar betroffen ist natürlich nicht nur das Opfer, sondern auch die Angehörigen. Und Persönlichkeitsrechte der Urheberrechte sind vom Territorialitätsgrundsatz geprägt. Da gibt es in jedem Land unterschiedliche Herangehensweisen. In England ist man sehr liberal, aber auch da gibt es mittlerweile zum Glück schon Gerichtsentscheidungen, die sogar dazu geführt haben, dass ein Zeitungsmedium, Zeitungsverlag dann in Konkurs gegangen ist, zu Recht, weil er halt einfach wirklich nur voyeuristische Bedürfnisse befriedigt hat. Aber es ist eine schwierige Gratwanderung, wobei, ehrlich gesagt, so schwierig, glaube ich, ist sie auch nicht, wenn man ein bisschen in sich hineinhört, in sein eigenes Gefühl. Und da findet man dann schon relativ rasch eigentlich, wenn man einigermaßen, ich meine, niemand ist wirklich nur objektiv, aber objektiv sich das überlegt, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. So, das gehört sich oder das gehört sich nicht. Nebenbei auch da. In China, Konfuzius. Konfuzius war völlig gegen geschriebenes Recht, gegen gesatztes Recht, weil er postuliert hat, verweisen nur auf den Paragraph 16 unseres bürgerlichen Gesetzbuches, jeder Mensch hat ein ihm innewohnendes, natürliches Rechtsbewusstsein. Er hat nur einen Riesenfehler begangen. Er geht vom idealtypischen guten Menschen aus. Aber das war viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich Fundament für chinesisches Recht.
Und im deutschen Grundgesetz ist die Würde des Menschen das Maß.
So ist es.
Eine Analogie, die sicher sehr unjuristisch von mir formuliert ist jetzt. Aber der Umgang mit den Persönlichkeitsrechten, der setzt sich ja dann im Netz erst recht fort. Wenn ich meine Chats, meine Diskussionen, meine Gespräche, auch meine kreativen Leistungen bei TikTok etc. zur Verfügung stelle, dann erarbeiten und erwirtschaften sich Großkonzerne damit sehr viel Geld. Gibt es da einen alternativen europäischen Ansatz? Sie sind in der Gesetzgebung einer der wohl bestbeleubundetsten sowieso, aber auch bestinformierten Menschen. Können wir in Europa irgendwie ein Konzept entdecken, dass man sagt, wir bauen öffentlich-rechtliche Server, wir wollen eine Alternative entwickeln, wo dann eben klar ist, meine Daten gehen nicht an Cambridge Analytics, meine Daten gehen nicht zu irgendwelchen Konzernen, nur auch wenn sie nicht mit meinem Namen in Verbindung sind, sind es ja trotzdem meine geistig geschaffenen Werke, die analysiert werden. Ist das auch so etwas, wo Sie dann das Grundgesetz damit in Verbindung bringen, die Persönlichkeitsrechte damit in Verbindung bringen? Oder ist das eine wirtschaftliche Aktivität der Konzerne aus Nordamerika, bei uns halt vor allem, die in Ordnung geht?
Also in Ordnung geht sie nicht, auch das wieder meine persönliche Meinung. Aber ich glaube nicht nur persönlich, sondern das ist schon einfach auch insgesamt mit den Grundwerten, die wir in unseren Rechtsordnungen in Europa haben, nicht vereinbar. Aber die Datenschutzgrundverordnung 2018, die europäische, die hat da schon auch eine gewisse Vorbildwirkung weltweit. Es hapert halt natürlich mit der Umsetzung, mit der Durchsetzung. Und in Wahrheit, ich sage das immer in meiner Vorlesung, was ist der qualitative Unterschied zwischen einer moralischen Vorschrift und dem Recht, dem Gesetz? Dass eben das Gesetz, wenn es verletzt wird, auch mit Staatsgewalt durchgesetzt werden kann. Und genau diese Durchsetzungsmöglichkeit wird immer weniger geschaffen, mit, wie ich glaube, in vielen Fällen falschen Argumenten und fadenscheinigen Argumenten. Natürlich gibt es dann da Stichworte wie Vorratsdatenspeicherung. Das ist ganz schlimm. Aber Verbrechen, die in der analogen Welt stattfinden, da habe ich auch eine Art Vorratsdatenspeicherung, indem ich weiß, wo ist der gemeldet. Also da habe ich auch viele, viele Informationen, die ich verwenden darf. Und im digitalen Umfeld darf ich das nicht. Ist ein Wertungswiderspruch. Wir haben da schon das Problem, dass Gesetze werden natürlich von Politikern gemacht, die zwar von uns gewählt werden, aber wenn sie jetzt einmal ein Gesetz gemacht haben, das mit den Wählerwillen nicht so übereinstimmt, dann ist es relativ mühsam, rasch genug zu neuen Politikern zu kommen, sprich über Neuwahlen, damit die dann wieder ein anderes Gesetz machen. In dem Fall gibt es auch wieder eine schreckliche Allianz zwischen Infrastrukturbetreibern einerseits und andererseits den Nutzern. Warum? Naja, natürlich, jeder Nutzer sagt, wenn ich nichts zahlen muss und wenn ich alles darf, was ich kann, herrlich. Die Infrastrukturbetreiber, YouTube etc. sagen, herrlich, Content. Ich benütze, bediene mich des Contents, ja natürlich. Und naja, aber für meine Infrastrukturnutzung muss schon bezahlt werden. Ob das jetzt der Werbetreibende ist und der nimmt mir dann die Zeit, ich kann kein Privatfernsehen mehr anschauen, weil ich einfach die Zeit mir nicht stehlen lasse, der Werbeeinschaltungen. Aber für den Content, ohne den die Infrastruktur nichts wäre, ja, man nicht brauchen würde, für den muss natürlich nicht bezahlt werden oder sehr, sehr wenig. Und da gibt es auch wieder diese Messallianz zwischen den Nutzern und den Infrastrukturherstellern, die leider sanktioniert wird vom Politiker. Warum? Also wenn ich sage vom Politiker, dann meine ich von den politischen Entscheidungsträgern, weil die natürlich aus sind auf Wählerstimmenmaximierung. Und die kreativ Schaffenden sind natürlich eine sehr, sehr kleine Minderheit im Vergleich zur großen Zahl der Nutzer.
Aber da entsteht doch noch was viel Schlimmeres. Und wahrscheinlich liegt das Problem darin, dass eben der Content, der vertrieben wird, im Netz international ist und wir daher über die Grenzen von Europa hinausschauen müssen. Aber wenn ich in Europa an unsere Demokratie glaube und an den Staat glaube, wieso will ich dann allgemeine Geschäftsbedingungen von Facebook oder YouTube eher akzeptieren als das Grundgesetz, das hier herrscht? Und warum ist der immaterielle Raum, wir haben am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen, anders zu behandeln als der, den wir in der Wirklichkeit leben?
Er ist und soll nicht anders behandelt werden. De facto wird er nur anders behandelt. Und jetzt komme ich wieder zu der Novelle, die bevorsteht. Da gibt es eine schreckliche Bestimmung, wie sie im Moment vorgeschlagen wurde in einem Arbeitsentwurf des Justizministeriums. Da muss ich noch vorausschicken, ein Thema ist auch diese sogenannte Portalhaftung. Wie weit haften Portale dafür, dass die Rechte ordnungsverkürzt gesagt, dass die Rechte des gesamten Contents, den sie präsentieren oder der über ihr Portal präsentiert wird, rechtmäßig erworben wurden. Und da gab es eine mehrjährige Diskussion auf europäischer Ebene und herausgekommen ist ein Kompromiss, der eine Bagatellregelung vorsieht. Sogenannte kleine Portale sind für einen Übergangszeitraum von 3 Jahren, wenn sie dann die Grenzen überschreiten, gelten sie als große Portale, sind sie privilegiert. Also die haben da einen gewissen Freiraum, da kann man auch schon darüber diskutieren, ob der kleine jetzt sage ich es ganz provokant, Gauner irgendwie besser gestellt werden soll als der Große. Eine Gaunerei bleibt es trotzdem, wenn die Rechte, ohne sie erworben zu haben, genutzt werden. Aber ich hoffe nicht, dass es der österreichische Gesetzgeber macht, aber was ist im Moment auf dem Tisch, ist eine doppelte Bagatellisierung. Es soll nämlich jetzt eine Ausnahme, dass Filmausschnitte bis zu 20 Sekunden genutzt werden dürfen. Und dann gibt es bei anderen Werken gibt's irgendeine eine Datenbeschränkung. Ich weiß nicht, wie viele Megabit es jetzt sind. Aber wie will ich jetzt bei einem Foto einen Zeitraum, einen sinnvoll nehmen? Das Foto ist einmal draußen und dann ist es weg. Texte genauso, aber auch Filme, 20 Sekunden. Sie haben es erwähnt, TikTok. Es gibt Formate mittlerweile, die gehen auf 7 Sekunden runter, 20 Sekunden. Von Sportübertragungen spreche ich noch gar nicht. Die Highlights aus einem Spiel, aus einem Match, aus einem Skirennen, die bringe ich in 20 Sekunden locker unter. Und es gibt ohnehin leider immer weniger Zeit. Das ist eine Grundkritik, die ich an filmischen Darstellungen habe. Ich habe das erlebt auch bei meinen Kindern. Wenn ich mir Kinderfilme anschaue, wie die klein waren. Und da gibt's einfach Filme, die sind so schnell geschnitten, so von der Musik, so aggressiv aufgeladen, dass, wenn man manchmal nur zuhört, es gibt immer diesen selben Tonus, das geht von leise hinauf und, es ist immer dasselbe, wahnsinnig aggressiv. Und dann wollte meine Tochter einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt sie war, hat sich ausgesucht, Papi, ich will jetzt ins Kino und ich will mir Oh, wie schön ist Panama anschauen. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist ja Urfahrt, ja, ein langsamer Film und Fahrt. Er war herrlich. Ich habe ihn geliebt und die Kinder auch. Dieses Aggressive, es leidet auch die Information. Viele Dokumentationen erlauben es dem Zuschauer gar nicht mehr, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, weil es kommt schon das nächste Bild.
Keine Zeit zur Reflexion. Das ist ein Riesenproblem, weil ich dauernd mit dem nächsten Ding wieder geil gemacht werden soll. Aber eine Frage zum Juristen und an den Juristen nochmal zum Abschluss. Heißt das also, dass die großen Konzerne unsere Demokratie durchaus auch ein bisschen in Gefahr bringen damit, dass sie nicht der Chance einer vierten regulierenden Kraft sozusagen weiter unterstützend zuarbeiten, sondern eher ihre eigenen Regeln bestimmen wollen? Und führt das nicht dann zu Zuständen, wie wir sie kennen in Amerika, dass sozusagen jeder Einzelne sich bewaffnet und glaubt, er muss das Recht in die Hand nehmen, weil dem Staat traut das gar nicht mehr zu? Und ist nicht dieses Signal, ich lasse im Netz alles zu unter dem Titel der Freiheit, eigentlich eine fürchterliche Demontage unserer Gewaltenteilung?
Absolut. Diese vierte Gewalt ist ja nicht mehr kontrolliert. Und die ist wirtschaftlich übermächtig, aber sie ist eben, und das ist das Fatale, sie ist nicht nur wirtschaftlich übermächtig, sondern sie ist de facto auch so mächtig. Und wir sehen es ja jetzt mit der letzten Novelle der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, die hat einmal angefangen mit der schönen Bezeichnung Fernsehen ohne Grenzen. Na, was ja herrlich war, das, wie ich in die Schule gegangen bin, bin ich nach England auf Sprachurlaub gefahren und das war eine völlig neue Welt, die für mich sich da aufgetan hat, englisches Fernsehen. So, dann gab es Fernsehen ohne Grenzen, über Satellitenfernsehen, war nicht mehr nur beschränkt auf einen Raum und jetzt über das Internet ist der Raum global geworden. Und da haben wir mittlerweile einfach Weltoligopole, nicht Monopole, fast, wenn man sich die Prozentsätze anschaut, dann sind das fast Monopole, auch Suchmaschinen. Ich glaube 95% in Österreich, aber wahrscheinlich weltweit 95% der Menschen verwenden Google als Suchmaschine. Und jetzt, man muss das nur immer wieder auf so einfache Punkte reduzieren. Was heißt das? Da wird eine Liste von Suchergebnissen angeboten und wir wissen es aus eigener Erfahrung. Na, wie viele schaue ich denn an? Erstens 3, 5, dann wird es schon mühsam. Auf die zweite Seite gehe ich im Regelfall nicht. Und wer generiert denn diese Liste, die Ergebnisliste? Und wenn ich mir jetzt denke, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Blue Jeans die Welt überschwemmt. Amerikanische Blue Jeans hat jeder getragen. Toll. Naja, jetzt im Kino haben wir es schon gesehen, amerikanische Filme und mit Netflix und Co., die starten weltweit an einem Tag, also halt jetzt 24 Stunden, zeitversetzt. Aber da werden Weltopole in der Unterhaltung, aber eben auch in der Information geschaffen. Und da kann aber jetzt eine Rechtsordnung nicht Hände hoch machen, eine auch nur lokal begrenzt wirksame, sondern da muss man übergeordnet Zusammenhänge herstellen, die eine Reglementierung ermöglichen. Und das versucht eben auch diese audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, dass sie sagt, na Moment, wir dürfen nicht nur die öffentlich-rechtlichen, die privatrechtlichen Fernsehunternehmer, die es ja so gar nicht mehr gibt, nur weil Sie das auch erwähnt haben, öffentlich-rechtliches Portal in Österreich, genau das Gegenteil ist der Fall. In Wahrheit, dem ORF, da kann man viel kritisieren. Das ist halt bei einem Unternehmen, das lang in einer Monopolsituation wächst, da kann man sicher viel verbessern. Aber dem ORF wird in Wahrheit natürlich der Markt vorenthalten, der immer relevanter wird. Also wenn der ORF nicht in den Digitalmedien unterwegs sein, dann wird er verschwinden. Warum das von der Politik nicht begriffen wird, weil dann können Sie nicht einmal den Grundanspruch, den ich manchmal so versteckt vermute, wir wollen das als politisches Sprachrohr für uns verwenden können. Ja, aber das wird dann auch niemand mehr hören, weil traditionelle Fernsehen ist am absteigenden Ast. Dann sagt man, ja, die Quoten werden immer schlechter und schlechter. Ja, no, na. Sind wir wieder bei den unbekannten Nutzungsarten, Substitution. Schaut niemand mehr. Ich auch nicht, nicht nur meine Kinder. Zuerst habe ich geschimpft, jetzt mache ich dasselbe.
Thomas Valentin, es ist eine Freude, Ihnen zuzuhören. Sie machen Recht lebendig und Sie haben vor allem offenbar ein Prinzip, nämlich, dass die Freiheit des Einzelnen das Maß aller Dinge ist und dort ihre Grenzen hat, wo die Freiheit des anderen beschädigt würde. Und so müssen wir auch in der Medienwelt miteinander umgehen.
Ja, gut zusammengefasst, kann man gar nicht besser zusammenfassen, ist natürlich dann in der Umsetzung komplizierter, aber da muss jeder für sich in seinem Bereich was dafür tun. Und zu den Daten vielleicht als Abschluss noch von mir. Ja, wir sind immer beim Datenschutz sehr schnell und sagen, Daten müssen geschützt werden. Aber jetzt soll jeder mal vor seiner eigenen Haustüre kehren. Wie oft täglich gibt er freiwillig Datenpreis, weil er 0,01% Rabatt wo bekommt, unbewusst. Die Datenschutzgrundverordnung sieht aber vor, ein Prinzip, jeder, der seine Daten freigibt, muss diese Entscheidung voll informiert treffen. Und genau das, da sind wir noch weit davon entfernt, dass es diese volle Information gibt. Der Cookie-Wahn, mit dem jetzt jeder konfrontiert ist, es ist ja nicht auszuhalten. Ja, jetzt heißt zwar toll, ja, ich muss meine Zustimmung geben, das Opt-in findet noch immer nicht statt, meistens ist immer noch ein Opt-out, was an sich rechtlich nicht zulässig ist. Aber wenn man sich jetzt einmal ernsthaft damit beschäftigt und durch diese ganzen Privacy-Bestimmungen, AGB und Datenschutzerklärungen werden auch noch irreführende Begriffe verwendet und durchkämpft, dann kommt man irgendwann einmal zu einem Punkt, wo man sagt, ich verstehe es nicht mehr, was die jetzt alles von mir wollen. Ich verstehe nur eines, wenn ich jetzt nicht zustimme, kann ich diesen Dienst nicht in Anspruch nehmen, selbst wenn es gegen das Koppelungsverbot verstößt. Also habe ich jetzt nur die Wahl, entweder entnervt klicke ich, ich stimme zu, oder, da wird dann auch meistens in der Formulierung, heißt nicht, ich stimme zu, sondern verstanden, also völlig widersinniger Begriff in dem Zusammenhang. Ja, oder ich sage nein, breche ab und damit ist dieser Service für mich eben nicht verfügbar. 99% geben entnervt auf und sagen, I agree.
Dementsprechend wichtig ist es, dass wir Medienthemen zu Themen zu machen versuchen und dass wir auch in der Politik immer wieder die Unterscheidung der Geister zu schärfen helfen, so wie Sie das tun, ja, in den Kommissionen,
in denen Sie sitzen. Und in den Schulen, bei der Jugend.
Medienbildung.
Muss man anfangen, ja.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, gerne, war ein Vergnügen.
Benedikt Komenda ist Jurist. Er ist seit 1988 bei der Presse tätig und verantwortet seit 1990 die wöchentlichen Schwerpunktzeiten Rechtspanorama. Ein Fachjournalist at its best, der seit 1995 dann auch noch als einer der Chefs vom Dienst bei der Presse fungiert. Heute bei 365 Benedikt Komenda. Benedikt Komenda. Also ich war bei den Schotten in der Schule und bekanntlich hat er dort dann nach der Matura jeder zweite Jus studiert. So viele Freunde aus der Zeit, die ich noch habe, die also im juristischen Bereich tätig sind, sagen, die beste Quelle, um sich über irgendwelche Rechtsangelegenheiten in Zeitungen zu informieren, die findet man in der Presse, beim Rechtspanorama, beim vielleicht angesehensten Fachjournalisten des Landes.
Freut mich total, das zu hören, ist aber maßlos übertrieben. Also das Rechtspanorama ist tatsächlich ein Spezialmedium geworden, das Juristen sehr, sehr adressiert und interessiert. Also wir stellen immer wieder ehrlich hoch erfreut fest, wie groß die Aufmerksamkeit in der juristischen Szene fürs Rechtspanorama ist. Aber mich da jetzt als den besten oder angesehensten Fachjournalisten zu bezeichnen, halte ich für weitaus übertrieben. Und vor allem das, was wir machen, ist so speziell, dass es da, das soll jetzt nicht eitel klingen, aber kaum wirklich Vergleichbares gibt. Also da machen wir etwas, was es in anderen Zeitungen in dieser Form gar nicht gibt. Also insofern gibt es gar keine Vergleichbarkeit.
Diese Unvergleichbarkeit, die manifestiert sich auch in einer Bildunterschrift, die ich entdeckt habe zu eurem Jubiläum des 30-jährigen Bestandes, glaube ich, des Rechtspanoramas, wo die aktuelle Justizministerin zitiert wird, dass sie schon in Studienzeiten sich mehr bei euch orientiert hat als bei den Lehrunterlagen.
Also mehr weiß ich nicht, aber sie hat das tatsächlich gesagt, was mich natürlich auch gefreut hat. Ich verrate kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass wir, als wir das Rechtspanorama tatsächlich ist jetzt 30 Jahre her konzipiert haben, schon daran gedacht haben, auch Zielgruppen zu adressieren und eben die juristische Szene und bevorzugt durchaus auch beginnend mit den Studierenden, weil die natürlich für uns interessant sind, auch als Leserinnen und Leser. Und das funktioniert wirklich auch gut. Und nicht selten haben wir gehört, dass Fälle aus dem Rechtspanorama, also Gerichtsentscheidungen, die hier berichtet worden sind, Themen von Prüfungen waren, von Anwaltsprüfungen, von Prüfungen an der Uni. Also auch da große Durchdringung eigentlich.
Sie haben jetzt gleich ein Stichwort geboten, auf das ich eh hin wollte. Rechtspanorama heißt aber beileibe nicht, dass es sich um reine Gerichtsberichterstattung handelt.
Nein, nein, nicht nur Gerichtsberichterstattung. Zwar sehr viel Entscheidungen, und zwar war jetzt, wie sage ich es, nicht das, was man sich gemeinhin unter Gerichtsberichterstattung vorstellt, nämlich so Bezirksgericht, sondern Höchstgerichtsentscheidungen, das schon recht viel, weil die einfach für die Entstehung und Ausformung des Rechts ganz wichtig sind. Die sind ja richtungweisende Entscheidungen, sonst wären es keine Höchstgerichtsentscheidungen. Und darüber berichten wir schon sehr viel. Also das macht einen wesentlichen Anteil unserer Berichterstattung aus. Aber wir machen auch Interviews mit Persönlichkeiten aus dem Rechtsleben. Wir machen Analysen zu Rechtsfragen. Und ja, so setzt sich das aus ganz verschiedenen und eben nicht nur Gerichtsberichterstattung zusammen.
Jetzt ist ja Gerichtsberichterstattung bei älteren Semestern, wie zumindest ich einer bin, durchaus auch mit dieser Komödie verbunden, die es früher als Berichterstattung auch in der Kronenzeitung gab. Damit habt ihr natürlich wenig am Hut. Ihr wollt ja die Leute nicht aufplatteln, sondern ihr wollt die Expertinnen und Experten informieren von Entwicklungen.
Also das, was die Kronenzeitung macht, und das macht sie heute noch nicht, das heitere Bezirksgericht, das machen wir gar nicht. Das ist, wenn, dann etwas, was in ein Boulevardmedium passt. Was wir aber, wo ich Sie ein bisschen korrigieren möchte, wir wollen nicht nur die Fachwelt adressieren, sondern sehr wohl auch die allgemein interessierte Öffentlichkeit. Das ist zwar wirklich von Mal zu Mal eine Gratwanderung, sowohl Juristen, juristisch ausgebildeten Menschen neue Informationen zu bieten, als auch Laien die Dinge so zu vermitteln, dass sie damit etwas anfangen können. Aber das ist schon unser Anspruch, dass wir da sehr wohl beide Zielgruppen adressieren.
Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Anspruch, weil wir ja eigentlich dann mit zwei Gewalten zu tun haben. Der dritten Kraft, der Juristerei, und der vierten, der Medien, die ja auch die Juristen zu kontrollieren hat.
Genau, ja, ja.
Diese Diskrepanz, dass man Fachwissen voraussetzen kann und andererseits aber nicht darf, wie begegnet ihr in eurem Medienhaus diesem Problem, das sich ja in vielen verschiedenen Gewerken unserer Branche stellt? Habt ihr beispielsweise Erklärfilme in Planung, wo so Grundparameter in kurzen Clips abrufbar sind, damit man dann in einem Artikel nicht noch einmal wiederholen muss, was der Unterschied zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Menschenrechtsgerichtshof ist?
Nein, haben wir nicht. Das ist eine gute Idee, sollten wir mal machen. Haben wir aber nicht. Was wir gemacht haben, was uns großen Spaß gemacht hat, was ehrlich gesagt auch auf ein recht positives Echo gestoßen ist, wir haben anlässlich des Verfassungsjubiläums, 100 Jahre Bundesverfassungsgesetz, eine Beilage gemacht, die sich mit der Verfassung auseinandergesetzt hat, wo wir einfach ein paar Dinge erklärt haben von den Grund- und Menschenrechten, haben wir einzelne halt durchdekliniert und tatsächlich wie so ein bisschen lexikalisch erklärt und auch da dann Interviews gemacht zu Themen, wie soll sich die Verfassung weiterentwickeln, was stört in der Verfassung, wo gibt's Verbesserungsbedarf. Also manchmal machen wir solche, ja fast lexikalisch und klingt jetzt ein bisschen präpotent vielleicht, aber volksaufklärerische Dinge auch, um Erklärstücke zu bieten.
Wir sind ja nicht zuletzt dazu da, dass wir auch Menschen ermöglichen, dass sie nicht in peinliche Situationen kommen, um etwas nachzufragen, was sie eigentlich in ihrem Selbstverständnis wissen sollten.
Mhm, ja.
Und so gesehen sind ja die Artikel, die auch etwas erklären, von dem man ausgehen müsste, man weiß es, wahnsinnig wichtig.
Mhm. Stimmt. Und es wird sehr oft gesagt, dass eine Rechtserziehung eigentlich, eine Rechtsausbildung eigentlich fehlt in der Allgemeinheit. Wir werden in der Schule in allerlei gelehrt, aber über Grundbegriffe des Rechts hören wir eigentlich gar nichts. Und das ist aber doch etwas so Wichtiges, weil das Recht ja die Gemeinschaft, die Gesellschaft formt und die Teilhabe in der Demokratie erst ermöglicht und auch darstellt. Und insofern ist das schon ein auch, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitisch wichtiges Ding.
365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
Ich begegne in der letzten Zeit einer Welt, die sich in der Politik mit Meinungsforschung, in den Medien mit Quotenanalysen, selbst in der Wissenschaft mit evidenzberuhenden Grundlagen auseinandersetzt. All diese Methoden sind sehr ehrenwert, kommen aus einem Gerechtigkeitssinn heraus, sind aber irgendwie auch rückwärtsgewandt. Wie können wir denn beispielsweise in der Rechtsgebung zu Ideen kommen, die noch nicht mehrheitsfähig sind? Wie können wir Gesetze formulieren, die Diversität garantieren, obwohl vielleicht die Bevölkerung diese noch gar nicht möchte? Es ist ein bisschen so zu beobachten, dass wir dann immer auf Europa warten, dass die was beschließen. Aber eigentlich sind wir doch auch dazu da, gesellschaftspolitisch uns weiterzuentwickeln. Ich möchte jetzt nicht den Schöpfungsauftrag herauskehren, aber es gibt ja so diesen Motor, dass wir irgendwie weiterkommen wollen. Die Methoden aber, die sind eher rückwärtsgewandt.
Mhm. Ja, ganz interessante Fragestellung. Ich glaube, dass Juristen strukturell eher am Vorhandenen anhaften. Ja? Also der Jurist ist tendenziell strukturkonservativ, weil er das geltende Recht anwendet. Und tatsächlich glaube ich, dass Rechtsveränderung primär nicht von den Juristen kommt, sondern eben aus der Gesellschaft kommt. Und da sollen Juristen natürlich hellhörig sein und vor allem die Gesetzgebung muss da hellhörig sein, das Parlament. Aber ich glaube, die eigentliche Quelle für juristische Neuerungen und Weiterentwicklungen der Gesellschaft, die ist nicht in der Juristerei zu suchen.
Wobei ja es auch sowas gibt wie die Rechtsphilosophie und die Idee, was ist das wichtigere Recht unter den vielen Gesetzen oder was ist das wichtigere Gesetz unter den vielen Gesetzen. Und da komme ich immer wieder zu so Fragen wie, wie ist das mit Verteilungsgerechtigkeit? Soll es nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, weil ja alle Bürgerinnen und Bürger irgendwie Teil dieses Staates sind? Oder im Datenschutz ist nicht das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen wichtiger als die sogenannte Informationsfreiheit? Das sind ja dann doch sehr philosophische Fragen und da prallen ja dann bestehende Gesetze aufeinander. Wie handhaben Sie die Behandlung solcher Dilemmata?
Ja, also da kann ich mich als Jurist auch recht gut aus der Affäre ziehen, indem ich sage, da gibt's erstens Festlegungen im Gesetz, sehr oft aber natürlich auch, wie Sie gesagt haben, sind Wertungen und Abwägungen vorzunehmen und am Ende entscheidet dann der Verfassungsgerichtshof, ob das Recht über sein eigenes Leben und Lebensende zu bestimmen Vorrang hat gegenüber dem Schutz des Lebens und solche Fragen. Also am Ende gibt es gerichtliche Instanzen und geordnete Verfahren und Wege, wie solche Streitigkeiten oder Abwägungen vorgenommen werden.
Versteht sich das Rechtspanorama auch als Beobachter des Nationalrats zur Gesetzfindung?
Also natürlich berichten wir auch über neue Gesetze. Primär ist die aktuelle politische Auseinandersetzung aber bei uns und in der Presse wie in jeder Zeitung Sache der Innenpolitik.
Ich frage deshalb, weil es ja dann eine gewisse Müdigkeit gibt, in manchen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens Gesetze zu beschließen. Gesetze, die wir längst bräuchten, Stichwort ORF-Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Presseförderung, ist ja alles relativ eilig in einer Medienwelt, wie wir sie heute erleben. Was könnten wir denn da als Grund entdecken, dass das so lang liegen bleibt?
Ja, also ich glaube, es geht immer darum, gibt es politisches Interesse, ein Thema anzugehen oder nicht. Da möchte ich schon, wie soll ich sagen, bewusst ruhig ein bisschen holzschnitzartig argumentieren. Ich glaube, die Politik ist im Grunde so einfach zu sehen, dass dann Gesetze gemacht werden, wenn damit zu punkten ist. Und wenn ein Gesetz sehr umstritten ist oder eine Materie sehr umstritten ist, ich denke zum Beispiel an das Mietrecht, Da gibt's seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten weiß man, das stimmt irgendwie nicht mit der Gerechtigkeit der Mietpreise. Die Jungen zahlen viel zu viel, die Älteren, die in Wohnungen sitzen, die noch mit uralten Mietverträgen vermietet worden sind, zahlen tendenziell zu wenig. Man weiß genau, dass das stimmt hinten und vorn nicht, es funktioniert nicht, die Wohnungsnot ist eher groß als klein. Und trotzdem traut sich niemand über das Thema hinweg, weil man Mieter vor sich hat, die nicht mehr zahlen wollen. Und deswegen wird sowas nicht angegangen. Also ich glaube, so einfach ist es. Man verdient damit keine Stimmen oder man gewinnt damit keine Stimmen. Und deswegen nimmt sich niemand erfolgreich des Themas an.
Es ist doch lustig bei einem Bereich wie den Medien, mit denen sich der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin 8 bis 10 Stunden am Tag beschäftigt. Und dass es da keinen Aufschrei gibt, dass man nach Neuerungen, nach Entwicklungen irgendwie sucht, das finde ich immer wieder irritierend. Aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo ich neugierig wäre, wie Sie das so sehen. Also das Medienrecht entwickelt sich durch die technischen Distributionsmöglichkeiten ständig weiter. Es gibt aber auch so Bereiche wie zum Beispiel das Weltraumrecht. Das sind ja unglaublich spannende Geschichten, wo wir eigentlich auf einem weißen Blatt Papier alles neu ausmachen können. Wie gehen Sie damit um, dass das Juristische da auf einmal unglaubliche Innovationskraft hat, die ja dann doch auch das Bewusstsein der Menschen sehr, sehr stark prägt? Wir haben es bei der Fristenlösung gesehen. Vor der Fristenlösung haben die Österreicher gemeint, Abtreibung sei eher moralisch nicht so in Ordnung. Nachdem ein Gesetz aber dann nicht mehr gehandhabt wird, als zu bestrafend, verändert sich auch das Bewusstsein. So ähnlich ist das also auch mit diesen Gesetzgebungsbereichen, die wir neu entwickeln und die wir formulieren. Aus welchen ethischen Haltungen passiert denn das dann Ihres Erachtens in diesen Kommissionen, die da die Politikerinnen beraten?
Ja, auch eine sehr, sehr spannende Frage, schwer mit einem Satz zu beantworten. Also da sind jetzt viele Themen zusammengekommen vom Weltraumrecht, wo ich mich erinnere, lustiges Stichwort, es hat Österreich einmal teilgenommen an einem Weltraum, an einem Forschungsprojekt, wo ein winzig kleiner, ich weiß nicht, 15 mal 15 Zentimeter großer Würfel ins All geschossen worden ist. Und dafür hat Österreich ein Weltraumhaftungsgesetz erlassen müssen, weil Österreich eben, man musste klären, was passiert, wenn der Würfel irgendeinen Schaden anrichtet, mit einem anderen Satelliten kollidiert oder so. Und so hat es dann einfach durch die technische Entwicklung den Zwang und den Bedarf gegeben, eine rechtliche Regelung zu finden. Das heißt Weltraumrecht, aber jetzt für Österreich doch eine bisschen exotische Materie zugegeben. Oft ist es ganz schwer für Juristen dann die Probleme, die sich stellen, durch Regelungen vorwegzunehmen und richtig zu regeln oder so zu regeln, dass sie auch nachvollziehbar sind und vollziehbar sind. Ich glaube, es kommt dann einfach darauf an, dass man wach bleibt und auch nachjustiert, wenn eine Regelung einmal da ist. Also, dass man mal einen Versuch macht und überprüft, stimmt denn das auch so und funktioniert die Regelung, wie ich sie getroffen habe.
Wir leben ja auch in einer Zeit, in der verlangen wir alle nach Antworten. Und so ist das ja auch bei dem berühmten Spruch, dass ich ein Urteil kriegen kann, aber nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wie können wir aber trotzdem danach trachten, dass wir zumindest authentisch und integer sind in dem, was wir dann an Regeln vereinbaren in einer Gesellschaft?
Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das schon, wie wir unsere Gesellschaft geordnet haben. Das funktioniert und noch einmal, da kann man als Jurist schon darauf vertrauen, dass die justizimmanenten Kontrollmechanismen funktionieren. Also da vertraue ich schon auf die Vernunft, die Erfahrung und auch das Augenmaß der Menschen, die das Recht anwenden. Und wenn was nicht passt, dann kommt es vor den Verfassungsgerichtshof und wird aufgehoben. Also da gibt es ja Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Recht, großes Wort, aber dass das Recht im Großen und Ganzen auch gerecht ist.
Und hier sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation an die sogenannten Bürgerinnen und Bürger, weil der von Ihnen schon vorhin erwähnte Entscheid, dass der unterstützte Suizid jetzt neu zu klären ist, war ja keine Entscheidung für den unterstützten Suizid, sondern nur eine Aufforderung ans Parlament, dass man das neu zu verhandeln hat. Beim Volk, würde ich jetzt behaupten, ist das anders angekommen. Und wie können wir jetzt helfen, diese in manchmal auch juristischer Sprache abgefassten Dinge so zu kommunizieren, dass sie dann einen breiten Diskurs auslösen, damit wir zu diesen neuen Regelungen finden?
Ja, also ist schwierig, aber ich glaube, das ist wirklich Aufgabe von Medien und gerade von Qualitätsmedien, genau zu erklären, was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, was hat er nicht gesagt, was bedeutet das. Was jetzt die Frage des öffentlichen Diskurses anlangt, möchte ich schon den Ball auch ein bisschen an die Gesetzgebung zurückspielen, weil natürlich die Zeit wird knapp. Die Regelung muss bis Ende dieses Jahres getroffen werden oder sollte jedenfalls bis Ende dieses Jahres getroffen werden, weil sonst gilt eigentlich Wildwuchs, wenn man so will. Und da läge es sehr wohl, finde ich, an den politischen Kräften in Österreich da mal einen Diskurs, und zwar einen öffentlichen Diskurs abzuhalten. Jetzt gibt es irgendwelche Beratungen in irgendwelchen Gremien des Parlaments, aber hinter verschlossenen Türen. Und die große Diskussion, was jetzt kommen soll und wie soll ich sagen, die Entscheidung gut abgesichert werden soll, dass hier nicht Unvernünftiges passiert, das sehe ich im Moment noch nicht, und die Zeit wird tatsächlich knapp.
365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie in andere Podcast-Folgen reinhören wollen mit ähnlichen Themenkreisen, dann finden Sie zum Beispiel Thomas Angermeier, den Rechtsanwalt, der sich für Kunst interessiert, bei der Folge 184 oder die Uniprofessorin Barbara Breinsack, Folge 209, oder Anton Belinker, dem Politologen aus Innsbruck, Folge 69.
Wenn ich Ihre Annäherung an so Themen, die ein Problem in sich tragen, richtig verstehe, dann sind Sie auch, wie viele in unserer Branche, sehr oft mit dem Mittel der exemplarischen Erzählung unterwegs. Also das heißt, Sie nehmen einen muslimischen Vater, der die Taufe des Kindes verbietet, als Beispiel für den Umgang mit unterschiedlichen interreligiösen Paaren her. Oder bei der verfolgten Journalistin, die auf einmal eine Zivilklage bekommt. Ist das das Narrativ, und widerspricht das nicht genau dem juristischen Verständnis, dass man eine Regel für alle findet? Also wie geht sich das bei Ihnen aus mit dem exemplarischen Erzählen und dem eigentlich grundsätzlich eher kollektivistischen Materien-Selbstverständnis?
Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil tatsächlich der Jurist geschult und gewohnt ist, abstrakt zu denken. Rechtliche Regelungen müssen immer allgemein gelten und auf alle gleichermaßen angewendet werden. Und wenn eine Bestimmung gilt, dann gilt sie für eine Person und nicht für eine Frau und nicht für einen alten Mann und nicht für einen Schüler und nicht für einen, was weiß ich, also eben für einen abstrakt umschriebenen Personenkreis. Als Mensch und als Journalist erzählt man aber lieber mit konkreten Fällen und in konkreten Geschichten. Und tatsächlich ist es leichter, von der Seite des Schreibenden, des sprechenden Journalisten eine Geschichte zu erzählen, wenn man eine konkrete Person vor Augen hat. Und ich glaube auch, und das lässt sich schon auch empirisch nachweisen, dass die Aufmerksamkeit von Nutzerseite größer ist, wenn man eine anschauliche Situation vor Augen hat. Man muss trotzdem aufpassen, also gerade bei der von Ihnen erwähnten Geschichte mit dem muslimischen Vater und der Frage Taufe ja oder nein, ist etwas passiert, und zwar nicht nur mir, sondern im größeren Stil sozusagen. Der oberste Gerichtshof, der über diesen Fall zu entscheiden hatte, hat den Vornamen des Kindes erwähnt, und angesichts der Beschreibung rundherum, bei welchem Gericht der Fall gespielt hat und wie so die persönliche Situation war, hat man relativ rasch herausfinden können, um wen es sich handelt. Und man hat dann den Vornamen herausnehmen müssen. Also das ist dann ein konkretes Beispiel dafür, dass man halt in der Konkretisierung am Ende doch nicht allzu präzise werden darf.
Und da sind wir dann bei Vorverurteilungen, und da sind wir dann bei den Möglichkeiten, dass dann in den öffentlichen sogenannten sozialen Medien auch noch einmal ein Shitstorm passiert, etc. etc. Wie ist denn das, wie geht es Ihnen mit dem Begriff "und es gilt die Unschuldsvermutung"? Das ist ja total albern eingesetzt in unserer Medienlandschaft heute, oder?
Ja, ja. Allerdings, ich sage immer, wenn mich Kolleginnen und Kollegen fragen, ist natürlich ein häufiges Thema und auch ein wichtiges. Also die Unschuldsvermutung ist wirklich ganz, ganz wichtig und hoch zu achten und ja auch gut rechtlich abgesichert. Aber ich sage immer, es gilt nicht zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, sondern es gilt sie zu wahren und zu achten. Also es bringt überhaupt nichts, in einem redaktionellen Beitrag jemanden einer Straftat zu bezichtigen, ohne dass es schon eine gerichtliche Entscheidung gäbe darüber, und dann am Schluss zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, sondern es gilt, den Text so zu verfassen und die ganze Aufmachung so zu gestalten, dass man sieht, das ist ein Vorwurf, der gegen jemanden erhoben wird, das ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft, das ist ein Verdacht oder was auch immer jetzt gerade der Fall ist, aber eben das so zu machen, dass klar wird, dass es noch keine Entscheidung gibt, sondern dass das ein Vorwurf ist.
Aber da zeigt sich wieder dieser, wie ich unterstelle, Mangel an Rechts- und Unrechtsbewusstsein in unserer öffentlichen Diskussion rund um Rechtsfragen, oder?
Das kann schon ein Aspekt des Mangels an Rechtsbewusstsein sein. Ich glaube, es ist zum Teil auch ein bisschen journalistischer, missionarischer Eifer, schneller zu sein als die Strafverfolgungsbehörden und ein bisschen, ja, vielleicht auch das Gefühl, die Staatsanwaltschaften arbeiten zu langsam, wir sind eigentlich schneller. Und ja, da ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und eben bei einem Verdacht auch bleibt, wenn es nur ein Verdacht ist.
Auch die Vorverurteilung in der öffentlichen Diskussion rund um Politikerinnen und Politiker ist ja unerträglich. Ich mag den Bundeskanzler wirklich nicht, aber das sollen die Gerichte entscheiden, ob da jetzt was dran ganz ist klar, an dieser genau. Zeugenaussage. Oder
ja, ja.
Zum Abschluss noch was ganz anderes. Die Presse ist ja ein sich selbst sehr europäisch verstehendes Haus. Ist denn seit die Briten aus der EU hinaus sind, die Chance auf eine europäische Verfassung gewachsen, weil wir wieder in einem Rechtssystem und Rechtsdenken agieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Chance sinkt von Tag zu Tag. Die Europäische Union ist als internationale Organisation extrem in der Defensive. Und ich glaube, der Austritt der Briten ist nur ein Symptom dafür. Es könnte ein anderes Land auch mal auf die Idee kommen, austreten zu wollen. Und die Überzeugung davon, dass man ganz viel, viel, viel besser auf einer europäischen Ebene oder auch sogar auf einer noch internationaleren Ebene löst, die schwindet leider, sage ich. Also ich bin selber auch durchaus ein überzeugter Europäer und die Presse ist tatsächlich, wie Sie sagen, eine Zeitung, die sehr an Europa interessiert ist. Wir sind auch die erste Zeitung gewesen, die ein Europapanorama eingeführt hat als jetzt täglichen Teil der Berichterstattung. Also wir sind sehr, sehr daran interessiert, aber wir sehen, dass die Argumentation für die europäischen Lösungen nicht gerade einfacher wird.
Dann hoffen wir, dass wir mit unseren Medien einen Beitrag leisten können, dass man Europa als ein Zuhause versteht und nicht nur das Viertel, in dem man wohnt. Benedikt Komenda, vielen Dank für Ihre Fachexpertise, vielen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
Ich danke auch.
Hans-Peter Lehofer war Gründungsgeschäftsführer der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH RTR. Darüber hinaus ist er Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs und Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist Experte für Regulierungsrecht, insbesondere Telekommunikation und Postrecht. Heute bei 365 Hans-Peter Lehofer.
Hans-Peter Lehofer, Mann der ersten Stunde der Com Austria. Was muss denn einen Nachfolger des Oliver Striebel für den Medienbereich der RTR auszeichnen? Was sollte diese Persönlichkeit, dieser Mann oder diese Frau an Qualitäten unbedingt haben?
Also ich glaube, man muss vorausschicken, dass dieser Job bei der RTR einige Schwierigkeiten mit sich bringt, nämlich allein schon vom Strukturellen. Die RTR ist ja verantwortlich einerseits als Unterstützung der Com Austria, das heißt als Unterstützung für eine behördliche Tätigkeit und andererseits ist sie eine Förderstelle. Das heißt, man ist ein bisschen man muss mit beiden Dingen umgehen können. Man muss auf der einen Seite Verständnis haben dafür, welche Anforderungen, welche Notwendigkeiten gibt es im behördlichen Handeln. Und auf der anderen Seite muss man mit diesen Förderungen sozusagen so weit, so gut umgehen können, dass man auf der einen Seite die notwendige Distanz zum Markt hat, aber auch die notwendige Nähe, um den Markt zu verstehen. Also ich glaube, das sind sehr schwierige Voraussetzungen, weil diese beiden Qualitäten müsste man haben. Man muss im Medienbereich verankert sein und man darf nicht zu sehr im Medienbereich verankert sein. Das ist, wirkt sehr ambivalent. Aber ich glaube, es ist gefährlich, wenn man zu nahe ist und man darf aber zugleich nicht so weit entfernt sein, dass man nicht weiß, was im Markt vorgeht.
Jetzt frage ich gleich einmal einen Juristen, was er von diesen zwei Dingen hält. Erstens, diesen Mangel an Transparenz, dass wir eigentlich nicht nachvollziehen können, warum welche Entscheidungen vom Geschäftsführer getroffen werden, für welche Projekte, die da zur Förderung anstehen. Und das Zweite, wie kann es sein in einer Zeit von heute, dass Förderungen, die sich im hohen zweistelligen Millionenbetrag in Summe abspielen, von einem Kopf alleine entschieden werden können, auch gegen die Idee des Fachbeirats. Ist das nicht völlig aus der Zeit gefallen?
Ich will jetzt nicht unbedingt das rechtspolitisch sozusagen kritisieren, wie das aufgesetzt ist. Klar ist, es gibt Förderungen, es soll auch Förderungen geben, weil der Markt braucht es. Österreich ist nicht ein solcher Markt, wo man sich allein aus dem Markt finanzieren kann. Und dann stellt sich dann wirklich die Frage, wie vergibt man es? Die Gefahr, ich glaube, ein Problem, das es hier gibt, wenn man es zu sehr jetzt an einen Fachbeirat knüpft, ja, wenn man sagt, ein Fachbeirat entscheidet darüber, ist, dass man in diesem Fachbeirat potenzielle auch Konkurrenten, Mitbewerber, Mitbewerberinnen sitzen hat. Das heißt, das ist die Gefahr, dass man sagt, okay, dann habe ich drei Produzentinnen und Produzenten oder Fernsehfilmhersteller oder Rundfunkveranstalter und die machen sich sozusagen untereinander aus, wer es kriegt. Also ich glaube, dieser Gedanke ist schon notwendig, dass man den auch berücksichtigt.
Wie es im Filminstitut der Fall ist.
Ja, also sagen, dort ist sicher diese Gefahr möglicherweise da. Ich kann die Vergabepraxis vom Filminstitut nicht bewerten, aber dieser Eindruck ist schwer wegzubringen manchmal. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sagt, es gibt ja Förderrichtlinien, also es ist ja nicht ganz freihändig, aber natürlich ist bei einer Vergabe, die auf privatwirtschaftlicher Basis funktioniert, der Rechtsschutz eingeschränkt. Ja, man kann also sehr schwer, man kann es versuchen, vor den Zivilgerichten eine Fördermittel zu bekommen, ist aber aussichtslos, weil bis man dann durch ist, ist das Filmprojekt oder ist die Sendung, die man machen will, damit vorbei. Das heißt, damit ist man faktisch ein bisschen im rechtsschutzfreien Raum. Und ja, man könnte natürlich, also aus politischer, aus medienpolitischer Sicht natürlich die Auffassung haben, dass man das nicht im Alleingang entscheiden soll. Oder eben, und das wäre halt schon ein Anspruch, dass man das auch transparent begründet, ne? Damit es besser nachvollziehbar ist. Die Entscheidung war, vom Gesetzgeber das so zu machen, ja, dass es bessere Möglichkeiten gäbe, glaube ich auch.
Sie forschen ja auch in diesem Bereich. Was gibt es denn für Best-Practice-Beispiele, wie Fachbeiräte solcher Institutionen bespielt werden könnten von vielleicht eben nicht in der Branche tätigen Persönlichkeiten, die trotzdem was davon verstehen?
Also ich glaube, es gibt da sehr unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das eine ist ja wirklich, wo es rein privatwirtschaftliche Förderungen gibt, die sozusagen eine Unterstützung für den Markt sind. Das sind Förderungen, die ja vorher auch vom Konzept her von der EU-Kommission genehmigt werden müssen. Da muss dahinter liegen, muss es Richtlinien geben und so weiter. Und da gibt es natürlich international unterschiedliche Beispiele, wie hier Bewertungskommissionen einbezogen werden. Soweit ich es überblicke, und da bin ich jetzt wirklich nicht so weit drinnen, um das genau von vielen Ländern sagen zu können, soweit ich es überblicke, sind diese Beiräte oder Kommissionen, die bewerten, in der Regel tatsächlich nicht selbstentscheidend. Ja? Meistens gibt es wirklich so ein Punktesystem, ein Bewertungssystem, wo man dann sozusagen zu einer Empfehlung kommt und dann die Förderstelle, irgendeine Agentur, irgendeine Medienbehörde darüber entscheidet. Ich glaube, das sozusagen ist aus meiner Sicht, ich bin auch nicht sicher, ob es klug ist, diese Kombination zwischen Medienbehörde und Förderungsstelle zu haben. Ja, also die Konstruktion von RTR, Com Austria und auch Telekom Kontrollkommission und so weiter ist ja eine sehr merkwürdige, um es mal salopp zu sagen.
Da wird auf der einen Seite die öffentlich-rechtliche Verpflichtung des ORF überprüft, auf der anderen Seite werden zahlreiche ORF-Produktionen beim Fernsehfonds zum Beispiel gefördert.
Genau. Also das ist sozusagen, man könnte das auch stärker trennen. Man könnte sagen, da, auf der einen Seite gibt es eine Medienbehörde, die Aufsicht macht, die Kontrolle macht und ähnliches. Und auf der anderen Seite gibt es eine Institution, eben wie das Filminstitut oder so, die keine behördliche Aufgabe hat und die wirklich davon getrennt ist. Was aus meiner Sicht ein bisschen ein saubererer Weg wäre. Was auch leichter wäre, auch für die Anforderungen an den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, weil das sozusagen dann eine konkrete Aufgabe wäre.
Ich komme noch einmal oder bleib bei den Förderungen. Ja. Sie haben von den Richtlinien schon gesprochen. Mhm. Ich als Journalist, aber auch als ehemaliger Filmproduzent, finde die inhaltlichen Herausforderungen, die sich da rund um Public Value stellen, ziemlich weich formuliert, um ehrlich zu sein. Mhm. Es gäbe doch Kriterien, die journalistische Qualität beschreiben bei Formaten, die ich zum Beispiel zu Nachrichtenformaten über die Privatrundfunkförderung oder nicht kommerzielle Senderförderung einreiche. Da gibt es die Frage der angestellten Journalistinnen, die Frage eines Korrespondentinnennetzes, eines Betriebsrats etc. Und jetzt haben wir aber die Situation, weil das alles so ein bisschen wischiwaschi formuliert ist, dass ein Sender, der sich weigert, einen Betriebsrat zu haben, von öffentlicher Hand gefördert werden kann. Das gibt's doch nicht, oder?
Ja, es gibt's offensichtlich. Und es ist oft wirklich schwer, solche Dinge festzumachen. Auf der einen Seite will man nicht, und das ist sozusagen eine große Zurückhaltung auch von der Gesetzgebung her zu erkennen, man will nicht journalistisches Qualitätsrichtertum machen. Ja? Man will nicht, dass dort Menschen sitzen, vielleicht dann gar Juristen oder Juristinnen, die sagen, das ist journalistische Qualität und das ist nicht journalistische Qualität. Ja, das kommt ja nahe an den Bereich zu sagen, okay, da greift man ein in journalistische Produktion. Zugleich gibt es, und das hat der Professor Haas in seiner Presseförderungsstudie ja auch herausgearbeitet, zugleich gibt es natürlich Kriterien, auf die man sich in der Kommunikationswissenschaft verständigen kann, wo man sagt, das ist Qualität. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise gehobene, sozusagen anspruchsvolle Qualität. Es gibt auch Qualitätskriterien im Boulevard. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt nur ein Elitenprojekt. Ja? Es gibt Kriterien, die haben Sie genannt, angestellte Journalisten, also Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten, Zugehörigkeit zu Selbstregulierungseinrichtungen, bestimmte sozusagen Anerkennung von Presseratsentscheidungen, als Beispiele jetzt, über die man nachdenken kann. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch schwer, Dinge festzumachen, so dass man dann nicht jemanden offensichtlich diskriminiert. Ja. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir an, ich sage es einmal ganz fiktiv, es gibt ein einziges Medienunternehmen, ein einziges großes Medienunternehmen in Österreich, das keinen Betriebsrat hätte. Wenn ich dann hineinschreibe, Betriebsrat ist Voraussetzung, dann riecht das ein wenig so, als würde ich dieses eine Medienunternehmen aus diesem Grund heraus haben. Und vielleicht, ich sage es sehr theoretisch, ja, denkbar wäre ja auch, dass sich dort niemand dafür interessiert, einen Betriebsrat zu gründen. Ja? Also wir wissen, es ist vielleicht nicht ganz so. Aber um es juristisch solide fassen zu können, halte ich das nicht für trivial. Ja? Also halte ich es für sicher leichter noch, wenn auch nicht einfach, solche Art journalistischen Kriterien heranzuziehen. Ja? Von der Art des Programms, von Qualitätskriterien, von, ich weiß nicht, mal in der Presseförderung Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, ähnliche Kriterien, wo man sagt, daran kann man Qualität halbwegs unabhängig festmachen.
Jetzt gibt es ja noch was Zweites. Es soll ja auch noch Verlegerinnen und Verleger, Medienhäuser geben, die gründen eigene Sender und eigene Firmen, um an die Fördertöpfe zu kommen. Wäre da nicht auch so eine Regelung, wie sie, glaube ich, bei Produzentinnen durchaus üblich ist, das Unternehmen muss einmal zumindest x Jahre geben?
Also jede Förderung hat unbeabsichtigte Nebenwirkungen, ja, weil bei jeder Förderung gibt es Menschen, die kreativ sind und zu schauen, wo ist das Schlupfloch, dass man noch was kriegt. Das Argument, es muss es eine Einrichtung, ein Unternehmen schon längere Zeit geben, ist insofern kritisch, als man damit Neueinsteiger in den Markt abdrehen kann. Ne? Dass man sagt, okay, wie soll dieses Unternehmen überleben, wenn alle anderen rundherum Förderungen kriegen? Und das eine neue Unternehmen muss dann mal 3 Jahre ohne Förderungen überleben. Das ist vielleicht nicht ganz einfach. Zumindest in einer Branche, wo man stark von Förderungen abhängig ist. Das ist vielleicht bei Produzenten ein bisschen was anderes, weil da hat man vielleicht, ich weiß nicht, mit der ARD etwas gemacht oder mit einer ausländischen Förderstelle und steigt dann in den österreichischen Markt ein. Das ist vielleicht bei einem klassischen, also ein Medium wie Fernsehveranstalter oder Presseerzeugnis nicht so einfach. Also das ist, ich glaube, man kann über all diese Dinge nachdenken. Ja? Aber die Frage ist halt immer, einfache Lösungen gibt es für diese Sachen nicht. Das ist ganz sicher.
Ja, wie geht man mit OE24 Plus um? Das ist schon recht kurios. Ja,
also ich glaube schon, dass man bei all diesen Förderungen und diesen Dingen stärker auf eine Gesamtbetrachtung unternehmensbezogen, konzernbezogen kommen könnte. Ja, das ist ja im Kartellrecht beispielsweise was ganz Übliches. Da schaut man nicht darauf, wie ist oder nicht nur darauf, wie ist das konkrete Unternehmen, die GmbH, sondern wie ist die Unternehmensgruppe aufgestellt? Wie hängen die zusammen? Wie werden die gegenseitig kontrolliert oder ähnliches? Es gibt ja auch im Privatradio etwa, dass man sagt, jemand, der verbundene Gesellschaft ist, zu 100% dem anderen gehört, kann auch nicht einen zweiten Sender im gleichen Verbreitungsgebiet haben. Also solche Dinge könnte man zusammenführen. Ne? Aber natürlich gibt es immer Einrichtungen, die halt dann versuchen, dann gründe ich halt noch mal eine Stiftung, die formal vollkommen unabhängig ist. Ja, das hat es im Rundfunkbereich gegeben. Das ist diese berühmte Dichansche Privatstiftung, wie immer sie geheißen hat, die versucht hat, sozusagen neben der Krone auch noch ein Radio zu bekommen. Und das, auf diese Idee kommen auch andere. Ja.
365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
Es soll natürlich keinesfalls ein Startup oder ein Nachwuchsunternehmen deshalb Schaden leiden, weil die Platzhirsche so kreativ sind.
Genau, das wäre sicher das Ziel. Also ich denke, es wäre ja durchaus zum Beispiel möglich und sinnvoll. Also aus meiner Sicht, jetzt persönlichen Sicht, wäre es ja durchaus sinnvoll, zum Beispiel auch spezifische Förderungen gerade für Startups zu schaffen. Ja, gerade für innovative, kleinere Unternehmen, die vielleicht auf den Markt kommen und eine bestehende Situation ein bisschen aufmischen könnten. Ja, also auch das wäre etwas, was man zulässigerweise in Förderungsrichtlinien hineinschreiben könnte, was natürlich von den Platzhirschen nicht gerade auf Zustimmung stoßen wird.
Aber da sind wir bei etwas, was mir durchaus sympathisch wäre, dass die RTR durch ihre Vergabepolitik durchaus auch hilft, die Demokratie mit zu unterstützen, die Vielfalt zu fördern, also steuernd einzugreifen und nicht nur abwickelnd einzugreifen.
Hat sie dafür ein Mandat und von wem hat sie das Mandat, ist die Frage. Ja? Die RTR ist ja sozusagen eine Bundesgesellschaft, die Medienministerin ist die weisungsberechtigt ist, soweit sie weisungsberechtigt ist, gehört dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin. Und ja, man kann sagen, die Medienministerin ist als Teil der Regierung demokratisch indirekt legitimiert. Zugleich hätte man gerade im Medienbereich natürlich gerne, dass das nicht so unmittelbar nahe an der Tagespolitik ist. Da kommen dann diese Förderbeiräte, Fachbeiräte und Ähnliches ins Spiel. Und da stellt sich wieder die Frage, es ist wie bei den Aufsichtsräten, wie werden die bestellt, welche Leute zieht man heran? Also es geht sozusagen von einem ins nächste. Man kann das jetzt alles auf Fachbeiräte ausgliedern. Wenn man die aber so bestellt wie die ÖBAG-Aufsichtsräte, ist es vielleicht nicht so viel Unterschied. Ja? Wenn man da eine breitere Auswahl hat, eine sehr stärker auf Konsens orientierte Auswahl, dann wäre es wahrscheinlich etwas, wo man stärker eine Staatsferne ein bisschen konstruieren könnte.
Sie haben es vorhin schon erwähnt und da komme ich auch zur Com Austria, abgesehen jetzt von der RTR als durchführende Firma oder durchführendes Unternehmen, das Verhältnis zum ORF. Das ist ja total ambivalent. Ich darf jetzt auch im Publikumsrat sein und habe da schon öfter erlebt, dass Com Austria Gutachten dann zum Beispiel zu werbeverwechselbaren Formaten, die im ORF ausgestrahlt werden, überprüft werden. Das dauert aber Jahre, bis dann ein Urteil kommt. Dann wird wieder vom ORF berufen und dann gibt es längst dieses Format schon nicht mehr. Und garantiert wird das Geld nicht rückabgewickelt und die Ausstrahlung hat stattgefunden. Von so Quagel wie Autofokus, glaube ich, das wird diskutiert seit 10 Jahren und es gibt es immer noch, zu meinem Leidwesen. Wie kann man denn da irgendwie Ordnung reinbringen?
Schwierig. Ich überlege gerade, wo man zunächst einmal ansetzt. Das eine ist, ich glaube, die Com Austria ist nicht die Engstelle hier, sondern es ist eher das Bundesverwaltungsgericht, die erste gerichtliche Instanz, wo tatsächlich zuletzt die Verfahren etwas länger gedauert haben. Ja? Das ist ein Problem. Das Bundesverwaltungsgericht, das ganz massiv mit Asylsachen zugeschüttet ist, war nicht immer in der Lage, das in der Zeit, in der es eigentlich passieren sollte, nämlich innerhalb von 6 Monaten zu entscheiden. Und dann führt das dazu, dass diese Sachen entschieden werden, wenn es nicht mehr relevant ist. Ja. Das war früher beim Bundeskommunikationssenat durchaus anders. Sollte eigentlich beim Bundesverwaltungsgericht auch nicht so sein, aber ich will jetzt das andere Gericht nicht kritisieren. Das ist der Fluch und der Segen der gerichtlichen Überprüfbarkeit. Dass Entgelte nicht ganz nicht immer rückabgewickelt werden, das mag schon sein, aber es gibt schon Situationen, wo es eben zur Abschöpfung der Bereicherung kommt. Das heißt, es gibt tatsächlich Situationen, wo der ORF Dinge gemacht hat, aus Gebühren finanziert, wo dann die Com Austria und dann bestätigt durch die Gerichte sagt, das hätte nicht sein dürfen und dann darf das nicht aus Gebührengeldern bezahlt werden. Also es ist nicht ganz so, dass es nie zu finanziellen Konsequenzen führt. Aber ja, also sagen, natürlich ist es auch in gewisser Weise verständlich, ein Unternehmen, das versucht, auch wie der ORF, ein Unternehmen, das versucht, Einnahmen zu kreieren, versucht natürlich oft an die Grenzen dessen zu gehen, was zulässig ist und sich halt dann sagen zu lassen von dem, der dann auf die Finger klopft und sagt, so geht's doch nicht. Manchmal bleibt man auf der richtigen Seite und manchmal ist man halt ein bisschen drüber und darf das nicht und dann weiß man, wie weit man das nächste Mal gehen darf. Und ich glaube, es ist auch schwer vom ORF zu verlangen, zu sagen, probier es nicht aus, weil wenn man es sozusagen aus der unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Sicht sieht, dann kann das Aufsichtsgremium ja auch kommen und sagen, du fürchtest dich schon präventiv vor irgendeiner Aufsicht, das müsste doch gehen. Dann holt man sich vielleicht irgendein Gutachten oder eine Stellungnahme des eigenen Rechtsdienstes ein und sagt, das wird schon gehen. Und dann probiert man es halt einmal. Ja. Das macht jedes Unternehmen so in jedem Zusammenhang. Ja. Also das ist, ja.
Gibt es da eigentlich auch so eine Kommunikation zwischen ORF und Com Austria in Ihrer Erinnerung, dass man vielleicht auch im Vorhinein fragt, also so ein Format wie Autofokus, bitte nicht böse sein, ist eine bewusste Überschreitung aller Regeln, die es in den werbemarkierbaren Formaten gibt. Und jetzt hat schon die Eva Blimlinger vor meiner Zeit darum gekämpft, es zu beenden. Ich habe 4 Jahre versucht, es zu beenden und es gelingt nicht.
Ja. Naja, das ist eine heikle Sache, so eine Kommunikation zwischen Behörde und beaufsichtigten Unternehmen, weil das natürlich dann, also wenn man sowas zu informell macht, kommt man ja schnell in eine Befangenheit. Nicht? Wenn man sagt, okay, macht es das lieber nicht, weil sonst entscheide ich so, ist das, glaube ich, etwas, also diese Vorabklärung gibt es im engeren Sinn nicht. Ja, das gibt es in der Finanz interessanterweise, da gibt es das ausdrücklich rechtlich eingerichtet, da kann man, zahlt man auch viel dafür, eine Vorauskunft haben und zu wissen, darf ich diese steuerliche Transaktion machen. Das gibt es im sonstigen Verwaltungsrecht nicht. Also ich kann eigentlich nicht an die Com Austria herantreten und sagen, darf ich das machen? Ich kann natürlich, und es gibt Kontakt natürlich zwischen dem ORF und der Behörde, aber sozusagen in eine formelle Freistellung oder eine formelle Untersagung vorweg gibt es nicht.
Dann komme ich noch einmal zu Ihrem Gedanken von vorhin, der damit zu tun hat. Die Trennung zwischen Medienbehörde und Vergabeinstitut. Mhm. Sehen Sie das zum Beispiel in den Landesmedienanstalten Deutschlands besser geregelt?
Ach, die deutsche Rundfunklandschaft. Das ist ein ganz eigenes Gebiet. Ja. Also sagen, die Deutschen haben ein sehr merkwürdiges Biotop an Regelungen, auch weil dann zum Beispiel die funktechnische Seite, dort wo es noch um funktechnische Verbreitung geht, wieder ganz woanders liegt, nämlich bei der Bundesnetzagentur. Und die deutschen Medienanstalten beaufsichtigen ja nicht die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die machen das ja mehr oder weniger selbst mit ihren eigenen Gremien. Das heißt, die Situation ist dort schon ganz anders. Wofür ich sicher nicht eintreten würde, wäre eine Verländerung in Österreich. Also es wäre die absolute Katastrophe. Das wäre aus meiner Sicht, das kann man nicht machen. Und ja, die Medienanstalten haben dort teilweise sozusagen so Trennungen eher geschaffen, also die Aufsichts-, die ZAK, die Zulassungs- und Aufsichtskonferenz oder diese KEK, diese Einrichtung zur Kontrolle der Medienkonzentration, sind ein bisschen abgegrenzt. Aber das ist deswegen auch dort notwendig, weil dort sich ja die 16 Landesmedienanstalten oder 15 sind es jetzt, glaube ich, nur, weil Berlin und Brandenburg zusammenarbeiten, weil die sich ja irgendwie bundesweit sozusagen akkordieren müssen. Also sehr viel, glaube ich, kann man nicht von den Deutschen lernen, würde ich sagen. Es ist eher eine Verkomplizierung, eher eine sehr... Und was mich bei den deutschen Medienanstalten teilweise ein bisschen irritiert, ist, dass sie sich sehr stark auch eigene Arbeit suchen. Ja, man hat bei den deutschen Medienanstalten so von außen betrachtet zumindest den Eindruck, sie suchen sich gern noch eine Beschäftigung, mit der sie andere sozusagen behelligen können. Ja. Wenn sie zu wenig regulieren können, dann wollen sie noch irgendwo hinein. Jugendschutz, Telemedien, Staatsvertrag. Also es gibt da so ein bisschen eine Selbstbeschäftigung auch.
Die sind ja auch irrsinnig aktiv in der Vergabe von Public-Value-Flächen im Privatsender.
Genau, ja, es ist zumindest die Bayern. Es ist nicht in allen Bundesländern so. Es ist sehr unterschiedlich auch strukturiert. Aber ja, die haben bei diesen Zulassungen teilweise sozusagen so Vorgaben, wo halt, ja, sage ich mal, umgangssprachlich Public Value sozusagen dabei sein muss oder wo halt Sendeflächen für bestimmte Aufgaben reserviert werden.
Man könnte natürlich sagen, daraus ist Spiegel-TV entstanden, daraus sind Formate entstanden, die sonst wahrscheinlich nie das Licht der Welt gesehen hätten.
Ja, aber das sind auch Zeiten, die vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren eigentlich begonnen haben, zu einem Zeitpunkt, wo die terrestrische Verbreitung einfach noch eine ganz relevante Verbreitung war. Mittlerweile führen diese Dinge auch dazu, dass es dort ein regulatorisches Forum-Shopping gibt, ja? Dass man sich überlegt, ob man nicht lieber von München weggeht und in Nordrhein-Westfalen sich ansiedelt, einfach damit man bestimmten Dingen entgeht. Und je mehr man von diesem klassischen terrestrischen Fernsehen, wo diese Zulassungskriterien eine Rolle spielen, wegkommt, desto weniger relevant wird das. Ja? Je mehr man sozusagen mehr nur im Kabel verbreitet wird oder nur mehr über Satellit oder vielleicht auch nur mehr über Streaming, desto weniger relevant werden diese medienbehördlichen Entscheidungen.
Und wo gibt es Länder in Europa oder auch vielleicht außerhalb Europas, wo Sie sagen würden, da wird so ein Think Tank für die Zukunft, wo wir eben über die Situation in 5 oder 10 Jahren nachdenken, am besten gelebt? Gibt es ein Best Practice? Ist Dänemark ein Best Practice?
Ich habe an Dänemark gedacht. Dänemark ist sicher kein Best Practice aus meiner Sicht in mancher Hinsicht, in anderer Hinsicht schon. Ja? Also ich glaube, man darf nicht glauben, dass es gibt irgendwo ein Gesamtding, das Best Practice ist. Ja. Es gibt überall interessante Ansätze. Dänemark hat ja ein jahrzehntelanges Problem mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern. TV2 Dänemark, das zieht sich seit, glaube ich, 20 Jahren und ist gerichtlich noch immer nicht erledigt, wie man da sozusagen diesen Auftrag definiert, wieder wegnimmt, wieder privatisiert. Zugleich hat man dort im Förderungsbereich offenbar etwas geschaffen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht im Detail kenne, was aber gut funktioniert. Die Schweiz hat viele interessante Ansätze, weil sie dort auch diese Sprachenregionalisierungsaspekte wahrnehmen. Ist aber auch insgesamt vielleicht nicht nur ein Vorbild, aber ich glaube, man kann sich aus vielen dieser Bereiche so Vorbildaspekte herausnehmen. Auch das Vereinigte Königreich ist jetzt nicht ein Gesamtvorbild, aber es ist sozusagen von der Ofcom, von der dortigen Regulierungsbehörde, war immer so ein bisschen ein Highlight der Regulierungsbehörden, weil die auch eine sehr solides Marktbild haben, sehr solide Beobachtung und sozusagen im Aufsichtsbereich, glaube ich, durchaus sehr solide und vorbildhaft unterwegs waren, weniger im Förderungsbereich. Ja. Also ich glaube, man kann es nicht so ein Beispiel herausnehmen. Ja. Ich würde nicht raten, so zu werden wie die italienische Aufsichtsbehörde, ja, die Agcom, die auch seit 30 Jahren mit Berlusconi streitet oder auch nicht, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Also auch das, also ich sehe nicht ein Vorbild in Europa, wo man sagt, so müsste es sein.
365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sebastian Laudon, Folge 161, war Bestgereiter bei der letzten Bestellung zur RTR-Geschäftsführung im Bereich Medien. Vielleicht interessiert Sie daher das Gespräch mit ihm. Außerdem könnte Sie auch das Gespräch mit Thomas Valentin, Folge 166, interessieren. Er ist Experte für Urheberrecht in der Filmwelt. Und vielleicht ist auch das Gespräch mit Thomas Angermeier interessant, Folge 184, ein Jurist, der sich besonders in der bildenden Kunst engagiert.
Sie kennen so viele Aspekte, Hans-Peter Lehofer. Warum schreiben Sie nicht das nächste Gesetz für österreichische Mediengestaltung. Wir stehen doch eh vor so vielen Herausforderungen. Da haben wir das ORF-Gesetz, das längst überfällig ist in mehrerlei Hinsicht. Wir haben die Privatrundfunkförderung, die endlich nach ordentlichen Kriterien, wie wir vorhin schon besprochen haben, zumindest erneuert werden sollte. Wir haben die Presseförderung, die ihren Namen nicht verdient. Wir haben eine Inseratenvergabe, die durch Chats bekannt wurde. Und wir haben nicht einmal ein Informationsfreiheitsgesetz. Also dieses Land ist doch wirklich weit hinter Albanien, wie man früher schon sagte.
Gut, wir waren ja tatsächlich weit hinter Albanien, weil wir haben die Fernsehlizenzen weit nach Albanien vergeben. Also das Medien Albanien war eine Beleidigung für Albanien. Aber natürlich, es ist immer leichter, am grünen Tisch zu sagen, so geht's nicht oder das, was besteht, ist nicht gut, als mit den gesamten Stakeholdern etwas zu entwickeln, was funktioniert. Ja? Weil wir dürfen nicht vergessen, natürlich kann man sagen, was an der bestehenden Rechtslage mangelhaft ist und was besser zu machen wäre. Aber ein Gesetz schreibt eben nicht ein Legist oder eine Legistin, sondern ein Gesetz kommt dadurch zustande, dass es eine Mehrheit im Parlament dafür gibt. Das ist eine politisch auszuhandelnde Sache. Und das kann der beste oder die beste Legistin nicht ersetzen. Das heißt, diesen politischen Konsens, den muss man erzielen und der ist schwer zu erzielen. Da bräuchte es halt auch Menschen, die sozusagen mit einem gesunden Fachwissen im Hintergrund und dem politischen Mandat ausgestattet sowas ausverhandeln. Und das ist ein Problem, was ich sehe. Ja, also wie soll ich sagen, also ich glaube, man darf auch nicht überschätzen, was die Bedeutung der Juristen und der Juristinnen dabei ist. Ja, also der Kern ist, es muss politisch was paktiert werden. Aber es muss so paktiert werden, dass es auch dann legistisch umsetzbar ist und etwa den Beihilfenbestimmungen der Union entspricht, dem Wettbewerbsrecht der Union entspricht, den Anforderungen der Menschenrechtskonvention, des Bundesverfassungsgesetzes über den Rundfunk und so weiter. Und wir haben im Medienbereich leider ein bisschen eine Kultur, dass so Last-Minute-Deals, Backroom-Deals zustande kommen. Ja? Dann setzt sich irgendwann, also beim ORF-Gesetz 2001 bekannt, hat das Plenum schon getagt und zwischendurch waren noch Fötz und Rabetz und ORF-Menschen sozusagen irgendwo in einem Hinterzimmer gesessen und haben dann diese berühmte Liste produziert, was der ORF alles nicht darf. Und dann wurde es den Parlamentariern gesagt, das ist unser Deal. Also das ist jetzt nicht etwas, wie ein gutes Gesetz zustande kommt. Ja? Also das müsste schon unter Beiziehung auch von Fachleuten offen ausgehandelt werden und nicht sozusagen, ich sehe eine gewisse Gefahr, man sieht ja jetzt, es wurde uns ein transparenter Prozess angekündigt, jetzt gibt es Gespräche auf CEO-Ebene, ist wichtig, ja, also natürlich muss man mit Breitenecker und Weismann und allen anderen reden, aber es wäre auch gut, wenn dort Menschen dabei wären, die das dann fachlich dahinter umsetzen oder die zumindest mitkriegen, was dort wirklich vereinbart worden ist, ja, weil die Gefahr ist ja oft, dann nimmt man dort einen Kompromiss mit, den aber alle anders verstanden haben. Und der Dritte, der es schreiben soll, weiß in Wahrheit nicht genau, was dort vereinbart wurde.
Und in einer idealen Welt, da hätte ich ja auch noch die Bürgerinnen und Bürger, die sich was wünschen wollen. Warum gibt es denn keinen Aufschrei für ein nächstes ORF-Volksbegehren? Hat das wirklich nur der Hugo Bortisch und der Kurier damals zu Wege gebracht? Oder wäre es nicht längst Zeit, dass wir wieder so etwas machen und nicht nur gegen die GIS schimpfen? Das ist ja sehr, sehr gestrig.
Ich war ja einmal im Verbraucherschutz tätig, ja. Und es gibt sehr viel Theorie vom Verbraucherschutzseite her, warum man Bürgerinnen und Bürger, Konsumentinnen und Konsumenten nicht dazu bringt, sich zu organisieren, ja. Weil es sind einfach so viele unterschiedliche Einzelinteressen. Sie wollen ein gutes Fahrrad, sie wollen gute Lebensmittel, sie wollen ein gutes Fernsehprogramm. Und es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo tatsächlich sowas wie der Publikumsrat jetzt im Sinne tatsächlich eine Publikumsbeteiligung ist. Es gibt in Portugal so ein Komitee der Zuhörer und Zuseherinnen, ja. Wo man versucht, Leute einzubinden. Aber im täglichen Leben, wie viele Menschen finden Sie, denen das ein wirkliches Anliegen ist? Ja, da müssen Sie schon sehr, sehr betroffen sein. Sie sind ein Mensch, der mit Medien sozusagen lebt, also eine Herzensangelegenheit ist und daher machen Sie Ihren Verein und sind aktiv. Ja, die Gefahr ist aber in solchen Fällen natürlich, es gibt dann auch, ich sage es mal ganz so offen heraus, es gibt natürlich auch Geschäftelhuber, ja? So jemand, der sagt, ich will jetzt die Menschen, die jetzt unbedingt wichtig sein wollen und dann sagen, ich vertrete jetzt alle, ich weiß nicht, christlich orientierten oder linksorientierten oder sonstigen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, das ist auch nicht repräsentativ. Man bringt kaum ein repräsentatives Bürgerinnen- und Bürgerkomitee zusammen oder so, die sich dafür einsetzen. Ich, aus der Verbraucherschutzbewegung, es gibt ein einziges Beispiel, das es jemals gegeben hat, so, wo sich so Konsumentinnen und Konsumenten organisiert haben. Das war das Verteidigungskomitee der Citroën-Fahrer, Comité de Défense des Citroënistes, ja, weil in Frankreich die Citroën einfach so schlecht waren, dass man sich gefunden hat, das hat unter den Nägeln gebrannt. Ja. Die haben sich zusammengetan und haben sich verteidigt. Aber sonst für so Einzelinteressen und Medien sind dann letztlich nur ein Aspekt. Ja, Sie hören sich das morgen schon, also Sie schauen sich eine Fernsehsendung am Abend an, aber Sie werden nicht motiviert, dass das zu Ihrem Lebensinhalt zu machen. Ja, Sie haben andere Lebensinhalte.
Dann kehre ich zum Schluss noch einmal zu etwas ganz anderem zurück, was aber auch durchaus mit dem Alltagsleben von Förderungen zu tun hat und vielleicht auch deshalb mit den Bürgerinnen auf der anderen Seite, weil wir alle als verhabert gelten in der Branche. Die Journalistinnen, die Förderstellen, die Politikerinnen, wir sind alle die da oben, die sich schon richten. Und da gibt es jetzt bei Förderungen dieses Phänomen, dass man sehr umfassend einreichen muss. Dann wird einmal schon die Kalkulation geprüft und die wird schon einmal zusammengestrichen, weil wenn man sie nicht zusammenstreicht, wirkt so, als wäre man verhabert. Wenn man sie aber zusammenstreicht, heißt es eigentlich, dass der Produzent betrügen wollte. Und bei der Abrechnung gibt es das Prozedere noch einmal. Das heißt, eigentlich ist das doch Anleitung zum Unglücklichsein, weil ich entweder sozusagen Freundelwirtschaft als Ergebnis habe oder ich habe Kriminalität oder Überführung eines zumindest Vergehens als Ergebnis. Gibt es denn da nicht andere Wege, wie man mit sowas umgehen könnte?
Auch das ist eine sehr schwierige Frage, nicht? Weil letztlich die Vergabe solcher Mittel steht dann zuletzt immer unter der Kontrolle des Rechnungshofs oder gegebenenfalls, wenn EU-Mittel dabei sind, auch der EU-Förderstellen. Ja? Und die müssen natürlich dafür sorgen, dass diese Mittel zweckentsprechend und der Förderzusage entsprechend verwendet wurden. Ob das jetzt sehr bürokratisch oder weniger bürokratisch gehandhabt wird, da kann man sicher unterschiedliche Zugangsweisen finden. Natürlich könnte man auch sozusagen mit Pauschalbeträgen fördern, und sagen, das ist ein Pauschalbetrag, der, wenn Sie das gesamte Projekt abwickeln, da drinnen ist. Aber nachdem gerade im Medienbereich auch vorkommt, und das ist, glaube ich, einer der Aspekte, dass es Mehrfachförderungen gibt, dass man sagt, ich reiche bei dem ein und bei dem ein und bei dem ein, ist auch vor dem Hintergrund der Rechnungshofkontrolle, und zwar auch der Stadtrechnungshofkontrolle zum Beispiel, wenn Sie in Wien sind, ist wirklich notwendig, dass man sicherstellt, dass nicht Dinge zweimal gefördert sind. Und das führt auch dazu, dass man da sozusagen oft vielleicht ein bisschen überbürokratisch ist. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe kein Förderprojekt eingereicht. Aber ich glaube, also sagen, nur sich zu wünschen, dass man das Geld ohne Nachweis kriegt, das wird es auch nicht spüren. Ne?
Gleichzeitig haben wir aber da vielleicht auch irgendwie so unser Dilemma, nämlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Weil ich unterstelle ja eigentlich jedem Fördernehmer, dass er betrügt.
Nein, dass er es nicht gut macht. Dass er es nicht sauber genug macht, dass es vielleicht nicht seine Kernkompetenz ist, die Buchhaltung zu führen. Das ist ja auch gut so. Fernsehproduzent soll nicht Buchhalter sein, sondern soll kreativ sein und einen Film aufstellen. Und ich glaube, das Einzige, was man unterstellt möglicherweise, ist, dass er die Buchhaltung nicht sauber genug macht, aber keine Betrug, das würde ich so nicht sehen.
Das waren sehr versöhnliche Worte. Hans-Peter Lehofer, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.